Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 5. Mai 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Hier sitzt Frank Wechsel heute zum zweiten Mal seit langer Zeit im Office in Altona und ich spreche mit Simon Müller, der sitzt nach wie vor in Lübeck.
Simon, genau, hallo Frank. Wir haben uns gestern gesehen, ja.
Wir haben uns gestern auf die Distanz bei allem gebotenen Abstand hier im Büro kurz gesehen. Also wir haben unser Büro langsam wieder anlaufen lassen, sind eigentlich jetzt fast täglich hier besetzt in kleinsten Mannschaften. Und ich glaube, es passt so ein bisschen zur allgemeinen Stimmung. Ja, die Leute wollen wieder interagieren, wollen wieder raus bei allem, was die Vorsichtsmaßnahmen vorschreiben. Betrifft das natürlich auch den Triathlon und da werden wir heute drüber reden.
Ja, es tut sich so einiges in der Triathlon-Welt, was bestimmte Entwicklungen angeht, auf Kurzstrecke, Langstrecke, Olympia, neue Regeln und ein Blick in die Zukunft mit konkreteren Angaben, die zumindest Ausblicke geben, wie das alles in den nächsten Monaten und dann bezüglich Kurzstrecke und Olympia auch nächstes Jahr aussehen könnte.
Ja, ja, darüber werden wir reden. Wir haben eine ganze Menge, ich zumindest hier eine ganze Menge Papier vor uns auf dem Tisch, was ich durchgearbeitet habe in den letzten Tagen, um so die verschiedenen Szenarien mal zu durchdenken. Was tut sich im Triathlonsport? Was kann sich tun? Wir haben auch einen Gesprächspartner, der uns da sehr konkrete Auskünfte geben kann, etwas später.
Ja, jetzt kann man auch gleich schon verraten, wer das ist. Das ist nämlich, glaube ich, im Interesse von ganz vielen Leuten.
Genau, das ist der Ironman Deutschland-Chef Oliver Schiek. Mit dem sind wir später verabredet und mit dem werden wir darüber sprechen, wie es bei Ironman weitergeht. Ich hatte schon ein Gespräch mit Ironman und zwar mit Andrew Messick, dem weltweiten CEO der Marke. Und das war sehr spannend. Letzte Woche am Donnerstagabend war es. Es gab eigentlich drei große Themen. Eins haben wir schon relativ ausführlich abgearbeitet auf der Website. Da ging es darum, momentan, wo keine Rennen stattfinden können, da ja, hat Ironman auch seine eigene Rennserie angeboten, die Virtual Races. Und jeder, der das verfolgt hat, weiß, dass man mit den Ergebnissen nichts anfangen kann, weil sie einfach sehr abenteuerlich sind. Messick hat darüber gesprochen, dass es einen Skandinavier gibt, der sich regelmäßig dann mit dem Auto auf den Berg fahren lässt, um dann runterzurollen und das als Radleistung einzuspinnen. Wir alle wissen, das ist nur eine Überbrückung derzeit. Von daher verlinken wir das nochmal in den Shownotes, was Ironman sich da ausgeheckt hat. Die Reaktionen waren durchaus gemischt. Also es gibt Leute, die sagen, ja, endlich wird das vergleichbar und fairer. Und viele andere sagen aber auch, ach, das schränkt mich alles so ein. Jetzt habe ich erst recht keinen Bock mehr da drauf. Ja, wollen wir sehen. Ich hab jetzt auch das zweite Rennen in Folge nicht mitgemacht. Ich habe die ersten drei eingebracht, aber man sieht auch, die Teilnehmerzahlen gehen da stark zurück. Die Leute möchten, glaube ich, lieber dann sich selbst überlegen, wie sie schwitzen wollen.
Ja, ich meine, es ist ja auch, schreib dir letztendlich vor, was du machen musst und machen sollst, aber meistens, also das findet ja am Wochenende statt, das ist für die meisten Leute ja Training, es hat ja keinen Wettkampfcharakter, es geht auch um nichts, um keine Preise, um keine Quali, um sonst irgendwie nichts und es wiederholt sich dann letztendlich über Wochen dann auch der Trainingsinhalt und ich glaube, jetzt ist auch so eine Zeit, wo viele vielleicht auch einfach mal Lust und Laune dann am Wochenende machen wollen, ja, irgendwie was gerade jetzt mal angebracht ist und man vorher nicht machen kann, also ich weiß nicht, ob das auch irgendwie so eine gute Idee ist, zu sagen, jede Woche so Wettkampfcharakter, jeder für sich, alles was geht. Also ich meine, im Sommer sagt man auch nur den wenigsten Leuten, es ist ratsam, jedes Wochenende ein Rennen zu machen, auch wenn man jetzt langsamer ist und auch wenn es um nichts geht, wie gesagt. Die Leute, die es vielleicht doch so machen, dass sie an jedem Wochenende alles aus sich rausholen, haben dann letztendlich drei intensive Einheiten in kürzester Zeit da. Und das macht einmal mental müde und irgendwann macht es halt auch einfach keinen Spaß mehr.
Nee, also es wiederholt sich. Man sieht dann die Ergebnislisten und denkt, wofür mache ich das Ganze, wenn die anderen hier mit dem 60er-Schnitt rumfahren? Ja, naja. obwohl man ordentlich dabei geschwitzt hat. Und das ist das Stichwort für unseren Präsenter. Wir haben diesen Monat einen neuen Präsenter. Und zwar ist das Institut Bestzeit aus Offenburg. Offenburg kenne ich noch ganz gut, da habe ich nämlich ein Jahr in der Klinik gearbeitet, mein letztes Studienjahr. Und die Sportfreunde von Bestzeit, die kümmern sich um Leistungsdiagnostik und messen auch ganz viele andere Dinge, zum Beispiel auch den Schweiß. Und wir wissen das, Simon und ich, wo wir beide viel Indoor trainieren. Wir wissen, wie Schweiß riecht. Die können aber noch mehr messen als nur so ein subjektives Gefühl. Die wissen nämlich, wenn man schwitzt, dann verliert der Körper über den Schweiß eben nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Mineralstoffe und Salze. Und dabei spielt das Natrium die Hauptrolle. Bereits ein geringer Verlust von Natrium kann zu Erschöpfungen, zu Kopfschmerzen, zu Muskelkrämpfen und so weiter führen. Und die unmittelbare Folge im Training und auch im Wettkampf ist, die Leistung bricht ein. Der individuelle Natriumverlust pro Liter Schweiß, der liegt irgendwo zwischen 200 und 2000 Milligramm, also Faktor 10. Das ist aber bei jedem individuell relativ konstant. Ja? Das heißt, wenn ich schwitze, schwitze ich wie ein Frank, und wenn Simon schwitzt, schwitzt er wie ein Simon. Und jemand anders schwitzt für sich. Also der Natriumgehalt ist relativ konstant. Die Schweißmenge, die ist natürlich abhängig von den Umgebungsbedingungen, vom Klima, vom Anstrengungsgrad und so weiter. Aber wenn man jetzt längere Belastungen vor sich hat oder einen Wettkampf, dann sollte man schon im Auge behalten, ich darf nicht zu viel Natrium verlieren. Und da wird jetzt eben Bestzeit aktiv. Die sagen nämlich, dein Weg als informierter Sportler zu einer ausreichenden Substitution von Natrium unter lang andauernder Belastung, wie eben im Marathon oder Triathlon, der muss daher über die Bestimmung des individuellen Mineralstoffverlustes im Schweiß gehen. Ja, und das bieten die Menschen von Bestzeit eben an. Man muss dafür nicht nach Offenburg reisen, sondern man kann das Ganze zu Hause machen, vor Ort, im normalen Training. Ja, das sieht so aus, dass man ein Testpack bestellt, ein sogenanntes Sweetpack für die Schweißanalyse zu Hause. Das klebt man sich auf die Haut, dann macht man Sport, muss noch ein paar kleine Vorbereitungen da treffen, schickt das Ganze wieder ein und bekommt dann eine Auswertung darüber, wie viel Natrium pro Liter Schweiß enthalten sind und wie man bei welcher Belastung schwitzt. Ja. Und weil wir hier im Podcast sind, haben wir mit Bestzeit darüber gesprochen, was wir denn hier für unsere Hörer tun können. Und die haben ein Paket geschnürt, das sogenannte Advanced-Paket von Bestzeit unter der Domain bestzeit.de/tri-mac. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, aber bestzeit.de/tri-mac, da kann man das Advanced-Paket bestellen, und das ist sehr umfangreich. Man kann nämlich nicht nur den Natriumverlust messen, sondern auch über verschiedene diagnostische Verfahren, die sich dann anschließen, den Kohlenhydratverbrauch oder Kohlenhydratbedarf bei ausdauernder Belastung, beim Laufen und Radfahren, und kann sich dann nämlich sehr intensiv Gedanken über seine Wettkampfernährung machen, indem man eben in der Ernährung berücksichtigt, ich brauche das und das an Natrium als Ersatz und ich brauche das und das an Kohlenhydraten, und ich weiß, dass ich pro Stunde so und so viel schwitze, und dann kann man sich sein persönliches Wettkampfernährungspaket zusammenschnüren. Und wie gesagt, in diesem Advanced-Paket sind 4 Messgrößen enthalten. Einmal der Salzverlust pro Liter Schweiß, dann die Schweißflussrate, das heißt, wie viel Schweiß verliere ich. Das Ganze, wie gesagt, ist relativ konstant pro Individuum. Das kann man also jetzt sofort testen. Und wenn wir dann irgendwann wieder Wettkämpfe betreiben werden, wo wir gleich zu kommen werden im Verlauf des Podcasts, dann kann man noch den Check machen, wie viel Kohlenhydrate brauche ich eigentlich pro Stunde. Und wie gesagt, das verfällt nicht. Wenn man das Ganze jetzt bucht, dann kann man das Ganze später abrufen, was den Kohlenhydratverbrauch betrifft, weiß schon, wie viel Salz man braucht, und ja, kann dann also über die Ernährung an seiner Wettkampfperformance arbeiten.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe auch noch nie in irgendeiner Form eine Schweißanalyse oder einen Schweißtest gemacht. Aber du hast ja auch schon gesagt, man muss dafür nicht mal nach Offenburg, sondern kann es zu Hause machen.
Genau.
Selbst Offenburg wäre ja nicht so weit weg. Es gibt ja Leute, oder es gab ja Leute schon dieses Jahr, die sind im Januar extra nach Hawaii geflogen, um das da unter den richtigen Bedingungen zu machen und ihren Schweißverlust zu messen und zu testen.
Genau,
Lionel Sanders.
Genau.
Genau, aber es zeigt ja auch eigentlich nur, wie wichtig das generell schon ist und auch wie viel wichtiger das wird,
je höher das Niveau ist und je weniger die, ich sag mal, in der Topspitze auch körperliche Fitness entscheidet, sondern eben dann auch andere Komponenten und Kleinigkeiten, weil topfit sind sie alle. Und ja, da muss man sich eben entsprechend mit Details auseinandersetzen. Aber ja, die Leute, die regelmäßig für Langdistanz trainieren und auch vielleicht schon die eine oder andere Langdistanz gemacht haben oder auch eine heiße Mitteldistanz oder sonst irgendwie, wissen wahrscheinlich, wie sich das anfühlt, wenn man dehydriert oder unterversorgt oder im schlimmsten Fall beides ist, dann wird so ein Tag irgendwann richtig lang.
Ja, wie gesagt, das ganze Paket, was quasi eine ganze Menge Dinge misst, kostet normalerweise 239 Euro. Der Rabatt von 15%, der ist direkt, nein, den seht ihr dann im Warenkorb, wenn ihr über die Domain bestzeit.de/tri-mac kommt. Ja, also nicht wundern, dass da erst ein höherer Preis steht. Das wird im Warenkorb dann, bevor ihr das Ganze abschickt, berücksichtigt. Ja.
Ja, wir spannen wir den Bogen. So, sind wir gespannt, wann wir das wieder gebrauchen können.
Genau, genau. Ne? Aber wo du eben schon im Januar warst, wir haben im Januar ja schon angekündigt, die Carbon- und Laktat-Trikots kommen. Die haben wir im Januar, glaube ich, in Auftrag gegeben oder freigegeben. Dann mussten sie natürlich produziert werden. Und einen Tag, bevor sie dann verschickt werden sollten, hieß es bei unserem Partner Castelli, jetzt verlasst mal bitte alle die Fabrik. Und seitdem stehen gepackte Pakete für uns in Italien. Wir haben Signale bekommen, dass sie so langsam auf dem Weg sein sollen und wir hoffen, dass wir euch nächste Woche sagen können, ja, die Carbon-Laktat-Trikots sind jetzt im Shop bestellbar. Wir kriegen immer wieder Nachfragen. Sobald die bestellbar sind, geben wir euch natürlich Bescheid und ja, ich bin auch sehr gespannt und freue mich dann auch demnächst damit rumradeln zu können.
Ja, schauen wir mal. Hoffentlich geht das jetzt voran. Das war natürlich nicht ersichtlich, dass es so kurzfristig dann noch große Probleme geben wird. Aber gut, ging ja irgendwie alles ziemlich schnell dann.
Ja. Gut, dann hangeln wir uns mal durch das Wettkampfgeschehen. Es gibt verschiedene Szenarien, die sich momentan abzeichnen. Wir sind ja jetzt einen Tag vor der morgigen Videokonferenz der Bundesregierung mit den Landeschefs. Wir hören durch die Medien, dass auch schon viele Vorverhandlungen stattgefunden haben. Eben kam hier vom Hamburger Senat die Pressemitteilung, Individualsport draußen ist ab morgen wieder erlaubt, solange man die Abstandsregeln einhält. Und ja, wir sind gespannt, was morgen dabei rauskommt und wollen uns jetzt mal so durch die verschiedenen Instanzen hangeln. Fangen erstmal beim Breitensport an, der in Deutschland auch durch den Deutschen Olympischen Sportbund vertreten wird. Und gucken, was daraus gearbeitet wurde. Der DOSB hat das Ganze in die 10 sogenannten Leitplanken verpackt. Und da können wir mal einen relativ schnellen Faktencheck machen. Was spricht für den Triathlon, was spricht dagegen? Das sind 10 Punkte. Das erste ist, den Distanzregeln einhalten. Ich glaube, da können wir für Triathlon erstmal einen richtig schönen Haken dran machen. Unser Sport ist eine Individualsportart, sowohl im Training als auch im Wettkampf sollte es möglich sein, während der sportlichen Betätigung Abstände einzuhalten. Also da würde ich erstmal sagen, Haken dran.
Ja.
Körperkontakte müssen unterbleiben. Bei den allermeisten Wettkämpfen gelingt es. Manchmal hat man beim Schwimmen einen hinten dranhängen, der die Füße krault. Aber ansonsten ist das natürlich eine Vorgabe, die vielleicht nicht zum normalen Schwimmtraining passt, aber wenn wir uns darauf einstellen, können wir auch da einen Haken dran machen für die Sportart Triathlon, was jetzt beim Judo vielleicht anders wäre. Und Thema Fußball-Bundesliga ist ja eh noch so ein Spezialthema. Aber ich glaube, Körperkontakte müssen unterbleiben, für Triathleten Haken dran.
Ja, wir wissen ja, gerangelt wird nur, wenn Briten im Spiel sind. Und weil das mit dem Reisen gerade nicht so einfach ist, können wir das, glaube ich, so durchwinken.
Ich wiederhole jetzt nicht das Schimpfwort. Punkt 3, es sollte mit Freiluftaktivitäten gestartet werden. Ja, großer Haken dran, auch wenn du gerne Indoor trainierst und ich genauso die harten Intervalle gerne Indoor fahre. Aber Triathlon ist eine Draußensportart, wie Yvonne von Flerken sagte. Also auch Haken dran. Ja. Hygieneregeln einhalten, das gilt jetzt mal nicht nur fürs Fahrradputzen, wo wir ja große Freaks sind, sondern auch häufiges Händewaschen, Desinfektion von stark genutzten Bereichen und so weiter. Ich glaube, können wir auch relativ schnell sagen, Haken dran. Niemand von uns muss beim Radfahren, wenn er alleine fährt, mit Mund-Nasen-Schutz rumfahren, auch einen Haken dran.
Ja.
Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen. Da werden viele Triathleten fragen, was ist das?
Ja, langsam steuern wir darauf zu, dass wir die erste Sportart sein müssten nach Kriterien, die wieder durchgeführt werden kann.
Genau. Also Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen. Haken dran. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen. Ich habe, glaube ich, wenig Wettkampffahrgemeinschaften genutzt in den letzten Jahren. Haken dran. Zum Training fahre ich, wenn dann, mit meiner Frau.
Ja. Ja, gerade ist beim Training ja auch sowieso die Frage, in welcher Form da überhaupt gemeinsam trainiert werden kann. Ich glaube, das Üblichste für die Allgemeinheit ist ja eher noch das Schwimmtraining im Verein. Das fällt gerade sowieso aus. Mhm. Auch so Lauftrainingseinheiten, vielleicht mal abends auf der Bahn zusammen, werden zurzeit in vielen Bundesländern noch nicht stattfinden, weil die Plätze gesperrt sind und weil die Anzahl der Gruppen auch immer noch nicht stattgegeben sind. Und da ist halt eben die Frage, ich weiß nicht, ob das, also das wird sicherlich auch nicht so schnell jetzt direkt gelockert werden. Von daher ist das mit dem Trainingsheim oder so oder Ansammlung bei gemeinsamen Trainingseinheiten ja sowieso im Triathlon nicht so üblich wie in vielen anderen Sportarten.
Ja, genau. Punkt 7, da klammern wir einen Teil aus, der heißt nämlich, Veranstaltungen und Wettbewerbe sollen unterlassen werden. Unter Veranstaltungen verstehen die Festivitäten, Versammlungen. Die Bundesregierung hat es Vereinen erlaubt, Mitgliederversammlungen jetzt auch digital durchzuführen. Also das ist das eine Thema. Ich glaube, da können wir als Triathleten auch gut mit leben. Nicht gestattet sind zunächst auch sportliche Wettbewerbe. Da steigen wir gleich etwas tiefer ein. Kommen wir dann nämlich schon zum Punkt 8, Trainingsgruppen verkleinern. Fällt schwierig, wenn die Trainingsgruppe im Triathlon standardmäßig aus einer Person besteht. Es gibt auch natürlich Vereinstrainingsmaßnahmen. Da ist jetzt natürlich an die Vereinsbosse, an die Trainer und so zu appellieren, dafür zu sorgen, dass das alles unter den gegebenen Bedingungen neu durchdacht wird. Aber grundsätzlich für Triathleten jetzt, sage ich mal, auch nicht das allergrößte Problem. Ja. Dann geht es darum, Angehörige von Risikogruppen besonders zu schützen. Also wir gehen ja erstmal davon aus, dass ein Triathlet Herz-Kreislauf gesund ist. Zumindest sollte er einmal im Jahr zum Sportarzt gehen, sich durchchecken lassen. Und die sportliche Betätigung im Triathlon verlangt ja fast eine gewisse Gesundheit. Wenn man jetzt doch irgendwo ein Vorleiden hat, sollte man entsprechend vorsichtig sein. Das ist jetzt nichts Sportartspezifisches. Das wissen die Betroffenen auch da. Ist es natürlich eine individuelle Entscheidung, aber ich glaube, da können wir, glaube ich, auch einen Haken dran machen. Die zweite große Risikozielgruppe sind ja die älteren Sportler und die müssen natürlich auch für sich entscheiden. Wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube, ich schreibe mir mal gerade auf, hier für unsere Shownotes, Otto Tilkowski, unser Hawaii-Senior, macht seinen eigenen Indoor-Triathlon, gerade auf dem NDR zu sehen gewesen. Das verlinkt man mal in den Shownotes, ist sehenswert und hörenswert.
Du meinst den deutschen Starter, der beim Ironman Hawaii 2019 am meisten Applaus bekommen hat?
Genau.
Ich glaube, Jan Frodeno war es doch, der im Ziel dann auch gesagt hat, es ist ganz egal, wie schnell du bist und zum wievielten Mal du den Ironman Hawaii gewinnst. Die letzten Finisher werden immer mehr gefeiert als der Sieger.
Ja, genau. Also ich glaube, Otto, der würde nie sagen, dass er zur Risikozielgruppe gehört. Ne? Also Otto möchte noch einmal den Ironman auf Hawaii finishen und das gerne auch auf dem Podium, überlegt aber inzwischen, ob er auf die nächste Altersklasse wartet. Also wie gesagt, den Film, den verlinken wir nochmal vom NDR.
Ja, der ist wirklich großartig.
Großartig, ne? Und ja, echt, so ist Triathlon. Also Otto lebt Triathlon. Großartig.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja. Und dann kommen wir zu dem Punkt, Risiken in allen Bereichen minimieren. Da geht es natürlich, da wird auch vom DOSB nochmal an den gesunden Menschenverstand appelliert. Das sollte für alle klar sein, dass man keine unmöglichen Risiken oder Risiken in Kauf nimmt, auf die man verzichten kann. Das ist klar. Das sind jetzt die 10 Leitplanken des DOSB. Die sind erstmal relativ global gefasst für alle Sportarten und wie gesagt für uns Triathleten relativ entspannt. Der DOSB hat dann aber auch die Sportverbände gebeten, sich zu überlegen, welche Übergangsregelungen kann es denn in den einzelnen Verbänden geben. Und da hat sich dann die DTU Gedanken gemacht, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Und wir haben da ja auch schon verschiedentlich drüber gesprochen. Wir hatten auch das Textinterview auf trimark.de mit Jan-Philipp Kraftschick, der im Präsidium der DTU für die Veranstaltung zuständig ist, der auch so verschiedene Szenarien entworfen hat, wo sich auch so ein bisschen raushören ließ, je kleiner die Veranstaltung, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie wahrscheinlich durchgeführt werden kann. Hier haben sich jetzt zusammengesetzt ein Gremium, dem die Präsidiumsmitglieder, die zuständig sind für diese Bereiche, der DTU angehörten, die Technische Kommission, also quasi die Chefs des Kampfrichterwesens in Deutschland. Die Landesverbände waren involviert, Veranstalter wurden gefragt, der Verbandsarzt und auch die Mitarbeiter aus Krisenstäben von Krankenhäusern. Also man hat sich da Gedanken gemacht. Das Ganze ist auch relativ pauschal gehalten. Wie gesagt, auf Konkreteres kommen wir später. Da geht es auch um die Trennung von Spiel- und Sportbetrieb und Trainingsbetrieb und dann eben auch einem Wettkampfbetrieb. Und die DTU stuft sich selber so ein, dass die eigenständige Ausübung der Sportart ohne Anleitung, also das individuelle Training, weitestgehend unproblematisch ist und das einzige Problem derzeit die Nichtnutzbarkeit der öffentlichen Bäder ist. Ja, also Schwimmbäder sind geschlossen. Viele Freibadbetreiber wissen gar nicht, ob sie dieses Jahr aufmachen werden. Auch da wird es vielleicht morgen Neuigkeiten geben aus der Bundesregierung, Empfehlungen. Wir warten das Ganze ab. Also eigentlich zu diesem Zeitpunkt des Jahres machen so die Bäder nach und nach auf. Also ich weiß aus meiner Heimatstadt Osnabrück, da war immer der 1. Mai, war Eröffnung. Hier in Hamburg handhabt man es eher so, dass man die Bäder so langsam hochfährt, auch mit dem möglichen Personaleinsatz und sie quasi eröffnungsbereit hält, bis dann das Wetter entsprechend da ist. Das ist momentan alles noch weit entfernt. Aber die Seen werden auch wärmer. Wir haben selber am Wochenende ein kleines Testevent gehabt. Silke ist für uns geschwommen in einer Triathlon-Staffel bei 14 Grad und sagte, ah, das ging schon, aber man muss da jetzt auch nicht stundenlang drin bleiben. Aber da spielt die Zeit für uns Triathleten. Wie gesagt, der eigenständige Sportbetrieb erfordert natürlich auch im Training, im Schwimmtraining, dass man immer unter Aufsicht trainiert, dass man also eine zweite Person Beckenrand hätte ich jetzt fast gesagt, am Ufer hat, dass man auf sich aufpasst. Dazu kommt viel mehr noch diese Woche in unserem Open Water Special in Zusammenarbeit mit Sailfish. Die Inhalte liegen also auf der Website. Wir warten noch auf so ein paar Freigaben und dann geht das Ganze los. Passend zum Frühjahrsbeginn, es soll wieder wärmer werden, es soll wieder sonniger werden, werden wir da die ein oder andere Anleitung geben. Also das sieht die DTU durchaus als Problem. Und der Trainingsbetrieb im Verein, ja, haben wir schon drüber gesprochen, muss natürlich jetzt anders organisiert werden. Die Gruppen müssen kleiner werden, die Abstände größer. Trotzdem muss es auch im Bereich der Kaderathleten mal die Möglichkeit geben, sich zu messen im Training. Und ja, grundsätzlich sieht die DTU aber da eher das Thema, dass man irgendwo organisieren muss, dass die Leute trainieren können, weil ein vernünftiges, funktionierendes Herz-Kreislauf- und Immunsystem auch jetzt weiterhin wichtig ist. Und da sieht die DTU also auch keine Probleme. Beim Wettkampfbetrieb hat die DTU ein Hygienekonzept entwickelt und auch die ITU hat es. Auf die ITU gehen wir da noch gleich besonders drauf ein, unter dem eben Wettkämpfe auch durchführbar sind. Und darüber sprechen wir nachher, wie gesagt, auch noch mit Oliver Schiek. Grundsätzlich sagt die DTU aber unter Beachtung der Verordnung der Länder und des entwickelten Leitfadens der DTU, also diesem Hygienekonzept, erachten wir die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs sowohl für den Profisport als auch den Breiten- und Freizeitsport unter Wahrung der Abstandsregelungen zu gegebener Zeit für möglich und bitten dies entsprechend zu berücksichtigen. Ja, also zu dem Konzept gehört eben auch, das kommt dann im nächsten Punkt, daher erscheint es uns unter Mehraufwand sogar möglich, Wettkämpfe derart zu organisieren, dass jeder Sportler in den Wettkampf weitestgehend für sich oder dass jeder Sportler, jeder Sportler den Wettkampf weitestgehend für sich austrägt und dabei die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln gewahrt bleiben. Ja, also das ist, glaube ich, was wir wo wir mit rechnen müssen, dass Triathlon mehr Individualsport wird, als das je war, indem es mehr Rolling Starts geben wird, größere Abstände zwischen den Athleten. Und ja, dazu sprechen wir nachher, wie gesagt, mit Ironman. Aber wie gesagt.
Meinst du jetzt gibt es noch härtere Sanktionen, wenn man sich nicht an Windschattenabstand hält?
Ja, um da mal den Sprung zu machen zur ITU, die sagen Windschattenverbot ganz klar umso wichtiger, je breitensportlicher wir werden. Ja, also natürlich hat die ITU da einen anderen Ansatz als die DTU. Die DTU vertritt ja die vielen, vielen, vielen tausend Breitensportler im Lande. Bei der ITU geht es natürlich jetzt vorrangig erstmal darum, die ITU-Events zu organisieren. Und das sind eben Wettkämpfe für Berufssportler, die das Ziel haben, sich zu qualifizieren oder eben ihre Qualifikation wahrzunehmen für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr. Und die brauchen natürlich Wettkämpfe, Vergleiche, Quali-Modi, die unter geänderten Rahmenbedingungen stattfinden müssen. Ja, also da geht es eben darum, den Sportlern ihren Beruf zu ermöglichen. Ja, und darum sind da die Regeln etwas anders. Aber auch da gibt es natürlich im Rahmen der ITU-Wettkämpfe, auch wenn das Jahr 2021 komplett abgesagt ist, Breitensport-Events. Es gibt ITU-Weltmeisterschaften für Age-Grupper und die sagen ganz klar, im Age-Group-Bereich ganz klar Windschattenverbot, auch wenn es dann beim einen oder anderen Rennen bisher vielleicht Ausnahmen gab, aber wir stehen zu unserem Windschattenverbot und die weiten das sogar aufs Laufen auf, 4 Meter. Und wenn man denn jemanden überholt, dann sollte das schnell passieren und man darf den Überholten nicht angucken.
Wow. Ich meine, das wäre aus taktischen Gründen sowieso unklug, die Leute anzugucken. Wissen wir ja alle. Von daher
die Na, es Vermeidung. Ist die Frage, ob man jetzt der Überholte oder der Überholte ist. Ja.
Ja.
Ich glaube, du kannst es dir erlauben, jeden anzugucken.
Ja, es kommt natürlich darauf an, in welcher Lage man ist, aber unter Umständen ist das sogar ein taktisch kluger Ratschlag, der da gegeben wird.
Ja, ja. Um da nochmal jetzt auf die ITU einzusteigen, reden wir erstmal darüber, was aktueller Stand der Dinge ist. Also wir haben schon gesagt, die ITU-Saison 2020 ist komplett abgesagt. Es finden keine Rennen statt. Das Grand Final ist abgesagt. Wir wissen nicht, was im Herbst noch stattfindet danach. Also das Grand Final sollte stattfinden im August, glaube ich, in Kanada. Das wäre der Saisonabschluss gewesen. Das findet alles nicht statt. Ich weiß nicht, ob es schon weitergehende Planungen gibt, dann eventuell in warmen Gefilden über den Winterrennen auszutragen. Aber das ist da Stand der Dinge. Und auch auf deutscher Ebene hat man sich entschlossen, alle Meisterschaften abzusagen für das Jahr 2021 neu anzusetzen. Und zwar zu den bekannten Orten.
Ja, was ich persönlich auch für eine faire Entscheidung empfinde und auch für eine, die es letztendlich jetzt frühzeitig dem Verband und auch den Veranstaltern selbst ermöglicht, langfristig zu planen. Also da jetzt nochmal irgendwie einen kompletten Vergabeprozess oder so zu machen, wäre wahrscheinlich auch ein deutlicher Mehraufwand. Und so können sich sowohl die Sportler, die sich dafür angemeldet haben und sich darauf gefreut haben, das einfach nur mit ins nächste Jahr nehmen und müssen auch vielleicht nicht überlegen, ob sie es denn machen oder nicht. Also ich finde das auf jeden Fall eine gelungene Lösung, bevor man da jetzt Sachen unnötig noch verkompliziert.
Ja, genau. Und in dem Zuge, wenn wir über Spitzensport reden und DTU, dann reden wir auch über die Olympia-Quali. Und auch da gibt es jetzt Neuigkeiten, was die Quali für die um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele betrifft.
Ja, das ist sogar eigentlich ganz gut, dass wir jetzt vorher über die Meisterschaften in Deutschland gesprochen haben, weil das deckt sich eigentlich, jedenfalls die Einstellung. Also bei den Olympischen Spielen ist es ja jetzt so, aufgrund des Termins oder wenn man sich das anschaut, wir haben da ja auch drüber gesprochen, es gab ja erst die Diskussion, wird das vielleicht dann sogar vorgezogen ins Frühjahr, auch mit Temperaturen, dann wird es nicht ganz so heiß und so. Letztendlich wurde es ja jetzt so geregelt, dass es einfach um ein Jahr nach hinten geschoben wurde, also exakt in den gleichen Zeitraum. Und das hat was gemeinsam mit dem, wie jetzt die ITU und dann auch die DTU letztendlich gehandelt hat. Also nachdem jetzt klar war, dass Olympia verschoben wird, war ja eben auch klar, dass man die Qualifikationskriterien überarbeiten muss. Mindestens in der Form, dass da einfach ein neuer Zeitraum rein muss. Also es war ja vorher schon klar,
Der Zeitraum der Qualifikation muss nach hinten verschoben werden. Es gibt dieses Jahr zum Großteil auch in anderen Sportarten keine Veranstaltung, keine Rennen. Sprich, die offenen Plätze, die da gewesen wären, könnte man gar nicht füllen. Also es wäre auch theoretisch ja gar nicht möglich gewesen. Mhm. Das heißt, mindestens der Zeitraum musste angepasst werden. Und letztendlich ist es auch jetzt so, die ITU hat ein neues Dokument der Quali-Kriterien rausgebracht. Und das ist auch das Einzige, was passiert ist. Also es ist alles gleich geblieben, nur der Qualifikationszeitraum wird angepasst. Da gibt es noch keinen konkreten Zeitraum, eben weil noch kein Wettkampfkalender für Herbst, Frühjahr nächstes Jahr und Sommer nächstes Jahr steht. Also sprich, der Zeitraum muss noch festgelegt werden, aber die Kriterien an sich bleiben die gleichen. Die internationalen Kriterien sind ja auch die, an denen sich letztendlich die nationalen Verbände orientieren. Und die DTU... Ich hatte da Rücksprache unter anderem mit dem Leistungssportdirektor Dr. Jörg Bügner. Die hat das letztendlich auch offiziell so gehandhabt, dass sie auf die Entscheidung der ITU gewartet hat und hat dann dementsprechend auch die nationalen Qualifikationskriterien übernommen. Das heißt, die beiden besetzten Plätze, die man schon gehabt hat, durch Laura Lindemann und Jonas Schomburg jetzt in dem Fall, hätten auch weiterhin Bestand unter zwei Voraussetzungen. Einmal, dass es auch 2021 nur noch einen Quali-Wettkampf für die Staffel gibt, weil eben dann sich nichts mehr an dem Ranking ändern kann und Deutschland dann die vier Plätze behält. Und dann, dass die beiden qualifizierten Sportler bis zum 31.03.2021 unter den Top 35 des Olympic Qualifying Rankings sind. Und da stehen sie auf jeden Fall gut. Das wird funktionieren, gerade weil es ja dieses Jahr auch keine Saison gibt. Sprich, alles, wie es jetzt vorher gewesen ist, wurde auch einfach nur mit ins nächste Jahr genommen. Also die Sportler kriegen letztendlich die Sicherheit oder die Umstände, die sie auch für 2020 gehabt hätten, und kriegen da auch das Vertrauen, da auf der Ausgangslage sich auf die Ausgangslage berufen zu können, wie sie jetzt auch gewesen wäre. Dementsprechend heißt das aber für die DTU natürlich auch, es gibt noch zwei Plätze, die zu besetzen sind. Dieses Jahr sollte das so gelöst werden, dass am 28. Mai dieser interne Supersprint-Triathlon in Chiembaum hätte stattfinden sollen. Über 300 Meter Schwimmen, 6,7 Kilometer Radfahren und 1,9 Kilometer Laufen. Jeder Sportler für sich allein und die beiden schnellsten Einzelzeiten bei Männern und Frauen hätten dann die beiden noch offenen Qualifikationsplätze bekommen für Olympia. Und auch da hat dann die DTU jetzt mitgeteilt, aufgrund der internationalen Kriterien der ITU erlaubt es das Ganze ihnen letztendlich auch, das Qualifikationsverfahren so fortzuführen. Und das wollen sie im Sinne der Nachhaltigkeit und Transparenz auch machen. Sprich, auch für alle anderen Athleten, die jetzt in Chiembaum gestartet werden, wird es demnach wahrscheinlich oder wird es Stand jetzt so sein, dass es dieses Event einfach nächstes Jahr gibt.
Ja, das Event, das wirkt fast so, als wenn man sich das ausgedacht hätte, damit es perfekt in die ITU-Kriterien zur Durchführbarkeit von Wettkämpfen passt. Ne? Also das ist ja wirklich ein Kleinstwettkampf. Wie viele wären aktuell startberechtigt gewesen?
Boah, müsste ich genau nachgucken. Es sind auf jeden Fall nur die Athleten der jeweiligen Nation, die unter den Top 140 in dem internationalen Ranking sind. Also ich glaube, bei den Männern waren es vier ohne Jonas Schomburg oder fünf und bei den Frauen auch um den Dreh. Also wirklich sehr, sehr wenige.
Ja.
Dementsprechend, wäre das kein Problem gewesen, aber ich finde es halt eben insgesamt international wie jetzt national bei uns auch fair zu sagen, im Sinne der Sportler macht man das Ganze so, dass man wie die Olympischen Spiele letztendlich auch alles einfach nur nach hinten schiebt, aber an den Umständen nichts mehr ändert.
Ja, ja.
Und wir hatten ja im Podcast unter anderem auch mit Fares gesprochen als Bundestrainer, der gesagt hat, er sieht auch die Möglichkeit, dass sich junge Athleten in dem Jahr noch weiterentwickeln. Das wäre natürlich nur ein Vorteil für diejenigen, die überhaupt startberechtigt wären, weil dadurch, dass es keine Rennen gibt, können sich andere Athleten, die jetzt noch deutlich jünger sind, beispielsweise auch nicht mehr im Ranking so nach oben katapultieren, dass sie neu da reinrutschen würden. Mhm. Also jemand, der jetzt so jung ist, dass er noch keine Punkte gehabt hätte, der jetzt vielleicht diese Saison den Durchbruch überhaupt hätte, wenn es nächstes Jahr das Event gibt und er dieses Jahr Punkte sammelt oder sie, dann wäre das ja denkbar gewesen. Dadurch, dass man eben auch keine Punkte sammeln kann jetzt 2020, werden das für die Events nächstes Jahr auch die gleichen Athleten sein wie dieses Jahr. Und klar, in dem Rahmen gibt's ja auch nochmal Unterschiede und da profitiert je nach Alter vielleicht auch und Trainingszustand oder Verletzungshistorie oder so, der oder die eine oder andere mehr von diesem zusätzlichen Jahr als umgekehrt.
Ja.
Also wird auf jeden Fall spannend, aber finde ich, glaube ich, eine transparente und gute Lösung, die fair gegenüber allen Beteiligten ist.
Ja, ja. Also alles um ein Jahr verschoben. Ich habe übrigens gestern auch die Nachricht bekommen dann vom DOSB, dass meine Olympia-Akkreditierung auch ein Jahr weiter gilt. Ja, also auch da fängt man nicht den ganzen Prozess von vorne an, sondern sagt, die Akkreditierung für die Olympischen Spiele bleiben bestehen. Es sei denn, ein Verlag sagt jetzt, wir entscheiden uns dagegen, hinzufahren nach Tokio, dann wird die Nachrückerliste entsprechend bedient. Die einzige Auflage ist, wenn man sich jetzt optisch stark verändert hat, dann soll man doch bitte ein neues Foto einreichen. So schlimm ist es noch nicht hier.
Ja, nee, aber also scheint ja auch so zu sein, dass es dann eine einheitliche Lösung ist. Ich frage mich dann bei so einigen Events, beispielsweise auch Marathon, wo ja dann die Quali-Wettkämpfe jetzt am neuen Termin der Olympischen Spiele orientiert, teilweise schon wirklich lang her sind. Da muss man ja auch immer noch mal wieder beispielsweise als Halbmarathon oder so nur einen Leistungsnachweis bringen. Behält aber seinen Qualifikationsplatz und so weiter. Ob man da vielleicht in einigen Sportarten, also in anderen auch, Leichtathletik zum Beispiel, ob dann da nochmal neu gestartet wird, dass man sagt, es ist jetzt ein so langer Zeitraum vergangen, wir wollen halt eben auch sicher sein, dass wir die fittesten Leute in dem Jahr dahin schicken. Ja. Oder ob man dann sagt, okay, die Sportler haben zu dem Zeitpunkt, wie es eigentlich angedacht war, das Vertrauen gewonnen. Und die dürfen wir jetzt nicht benachteiligen, ist auf jeden Fall schwierig, weil eigentlich ist es ja auch die Aufgabe der Athleten, dafür zu sorgen, dass man in diesem Jahr weiterhin fit bleibt. Und auch wenn das natürlich nicht schön ist, gerade wenn man schon qualifiziert war, muss ja jeder mit der Situation irgendwie klarkommen. Und dass die Nation im Sinne des Landes jeweils handelt und dann auch wirklich die Besten dahin schicken will, ist auch irgendwie deutlich. Also, ja. Das geht ja auch immer daraus hervor, wenn du jetzt auch 100-Meter-Sprint nimmst und dann auf einmal 2021 noch Events stattfinden und da wirklich Leute deutlich, deutlich schneller sind als vorher. Was machst du dann als Nation? Mhm. Also wir haben das an anderer Stelle ja auch schon mal, glaube ich, zu zweit diskutiert. Das ist halt bei so, also ich könnte mir schon so Sonderfälle vorstellen, wo das dann echt schwierig wird, auch dann irgendwie zu argumentieren, wen schickt man dahin? Und ich weiß nicht, das ist, also so wie wir es im Triathlon haben, ist es eben, finde ich, ziemlich fair und ziemlich deutlich. Jeder weiß, wie die Quali-Kriterien sind. Die sind nachvollziehbar, man kann sich lang genug darauf vorbereiten. Aber Triathlon ist eben eine Sportart oder jetzt auch mit den Kriterien, die kann man nur bedingt messen im Vergleich zu anderen Sportarten und die hat halt eine starke taktische Komponente. Mhm. Also wie gesagt, 100-Meter-Sprint, 200-Meter-Sprint, so alles andere in der Leichtathletik, Diskus und Speer und sonst irgendwie, das ist halt viel besser messbar.
Ja.
Und wenn da jemand nach diesem einen Trainingsjahr jetzt auf einmal im Frühjahr noch vor den oder in dem Quali-Zeitraum kommt und alle anderen, die vielleicht schon vorher qualifiziert gewesen wären, übertrumpft, dann muss sich vielleicht irgendeine Nation doch nochmal die Frage stellen, ob sich das lohnt, da nochmal zu überlegen. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein interessantes Gedankenspiel.
Ja.
Mal schauen, was sich da so auch abseits dann letztendlich vom Triathlon so daraus entwickelt. Also ich glaube, da wird man noch so die eine oder andere Diskussion mitbekommen.
Ja, ja. Ja, kommen wir zurück darauf, wenn diese Athleten, über die wir gesprochen haben, die Spitzensportler wieder Rennen bestreiten werden, dann hat die ITU da verschiedene Szenarien aufgestellt. Bei der ITU geht es ganz klar darum, man will nicht die Keimzelle sein, wo Infektionen übertragen werden oder wo sich Sportler infizieren. Ja, und das gilt natürlich für alle Beteiligten. Und so einer der Grundgedanken ist natürlich auch da Kontaktminimierung, Kontaktvermeidung. Und trotzdem will man den Athleten die Rennen anbieten. Ja, selbst stuft man das Ganze von der Risikogestaltung her eher so ein auf einer fünfstufigen Skala, die auch abgestimmt ist mit internationalen Organisationen wie der WHO, dass der Einfluss oder die Gefahr, die vom Triathlon ausgeht, auf das Event selber, aber auch auf den Bereich der Public Health, der Gesundheit der lokalen Bevölkerung relativ gering ein. Es sei denn, es gibt gerade einen akuten Ausbruch oder ein Wiederaufflammen der Corona-Tätigkeit dort vor Ort. Dann muss man das Ganze natürlich anders bewerten. Aber grundsätzlich sagt man, Triathlon ist jetzt erstmal nichts, von dem eine große Gefahr ausgeht, wenn man das Ganze dann eben vernünftig handhabt. Und das Ganze beginnt eben schon damit, dass man schon weit vor dem Event schaut, wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht Dinge einschleppen? Ja, also die Athleten, die Menschen, die von den Verbänden entsandt werden und so, die müssen also ein medizinisches Zertifikat einreichen vor dem Rennen. Sie werden vor Ort dann laufend kontrolliert. Also alle Akkreditierungen, die rund um ein Event ausgestellt werden, gelten immer nur bis zum nächsten Tag. Und dann wird immer ein Gesundheitscheck vorgeschrieben, der beinhaltet, dass einmal kurz Fieber gemessen wird. Und ich glaube, das ist was wir uns bei ganz vielen öffentlichen Dingen in Zukunft immer wieder vorstellen müssen, ist, dass so ein Infrarot-Fieberthermometer im Umlauf ist, wo immer wieder geguckt wird, haben wir hier Menschen, die eine erhöhte Körpertemperatur haben. Wie gesagt, im Triathlon wird das auch so sein, dass alle Beteiligten einmal am Tag kurz zur Fiebermessung müssen und auch die Athleten die Coaches, die Offiziellen, Helfer immer eine Messung des Blutsauerstoffgehalts über sich ergehen lassen müssen. Also kurz mit so einem Clip am Finger wird gemessen, wie viel Sauerstoff ist im Blut. Auf einem optischen Messverfahren beruht das, wo man eben dann ausschließen kann oder wo man eben aus der Konstellation von erhöhter Körpertemperatur und weniger Sauerstoffgehalt vielleicht frühe Symptome erkennen kann einer Corona-Infektion. Ja, und wie gesagt, die Akkreditierungen gelten immer nur von Tag zu Tag. Grundsätzlich wird man sich darauf einstellen müssen, dass überall Handschuhe und Masken getragen werden müssen. Das ist, glaube ich, so für alles, was nicht den Athleten im unmittelbaren Wettkampfgeschehen betrifft, das übliche Bild. Ja, und die Veranstalter müssen vorher natürlich, weil das immer wieder lokale Geschichten sind, natürlich vorher abklären, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt jemanden in Quarantäne schicken müssen und so. Das muss alles vorbereitet werden. Also da kommt eine Menge mehr Arbeit auf die Veranstalter zu. Und da sind dann vielleicht so Veranstaltungen wie Abu Dhabi, die einfach über ein Riesenareal verfügen, da klar im Vorteil. Ne? Ja, grundsätzlich ja,
sind dann auf jeden Fall skurrile Bilder, wenn, also das bezieht sich dann ja auch auf so. Ich weiß nicht, ab wann gilt denn sowas wie Masken und Handschuhe und wann wird das wieder aufgehoben? Also ist das so vor Wettkampfphase für die Athleten, wenn die irgendwie in der Wechselzone untereinander noch sind, da müssen sie das dann tragen und im Wettkampf nicht und dann zur Siegerehrung ziehen sie es wieder an, oder?
Ja, letztendlich, solange sie nicht im Wettkampfbetrieb sind, kann man fast sagen, ja. Also ich denke mal, das geht bis zum Line-Up vor dem Start. Das ganze Startprozedere wird entzerrt, was die topografische Komponente betrifft, also große Abstände zwischen den Athleten, was bei den ITU-Rennen, die eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, ja, besser möglich ist als bei einem klassischen Riesen-Massenstart-Event. Also die Entzerrung ist eine Geschichte der räumlichen Dimension. Trotzdem wird das Ganze komprimiert und zwar in zeitlicher Dimension. Das ganze Line-Up und so soll deutlich beschleunigt werden. Das heißt, die Athleten kommen aus einem sehr großzügig bemessenen Vorstartbereich, werden schnell aufgerufen, gehen schnell an den Start und schnell ins Rennen. Da hat man natürlich dann diese großen Gruppenbildungen beim Triathlon. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch mehr Einzelstartmodus, kleinere Rennen stattfinden und so weiter. Man ist da sehr vorsichtig, was Age-Group-Rennen betrifft. Also da glaube ich nicht, dass wir da so schnell einen Ersatz sehen für die Age-Group-WM, die in Kanada geplant war. Ich glaube, man sieht da eher Dinge, dass eben die Athleten, die Richtung Olympia zielen, wieder in den internationalen Wettkampfbetrieb reingehen sollen. Da gehört natürlich das ganze Thema der Sicherung einer Reiseplanung dazu. Das sind alles noch Bereiche, wo wir momentan noch wenig dran denken können. Aber wie gesagt, die ITU hat da Szenarien entworfen, wie das Ganze stattfinden kann. Grundsätzlich sagen sie, wenn du über 65 bist, dann mach mal lieber noch ein Jahr Pause. Ja, also das, die sagen ganz klar, Risikogruppen wollen wir momentan nicht bedienen. Ja,
aber ich finde die Vorstellung trotzdem so skurril. Also ja. Ich meine, mal ganz ehrlich, der Sport
lebt letztendlich und gerade auch der Triathlon von der Emotion.
Ja.
Davon, dass Leute gerade auf der Kurzdistanz bis zur letzten Sekunde um jeden Millimeter kämpfen, dann im Ziel umfallen, dann eine Minute liegen und sich dann kurz in den Arm und abklatschen
ja.
und irgendwie sich gratulieren und Respekt zollen. Und jetzt soll das so sein, dass die dann nach dem Wettkampf sich in getrennte Ecken setzen und dann sofort wieder Maske über und Handschuhe auf und dann bei der Siegerehrung auch. Also ich finde, da geht so, auch für die Zuschauer, natürlich, es ist deren Beruf, den müssen sie weiter ausüben und es ist löblich, dass es Richtlinien gibt und das muss ja auch so sein. Aber ich finde diese Vorstellung einfach ganz, ganz merkwürdig.
Ja.
Also da geht so viel Atmosphäre auch für die Zuschauer irgendwie verloren und so viel, also ja,
ja.
Weiß er nicht.
Ja.
Finde ich befremdlich.
Ja, Zuschauer ist ein gutes Thema. Also grundsätzlich wird überall dafür gesorgt, dass möglichst wenig Menschen anwesend sind, ja, bis hin zu Selbstbedienungsverpflegungsstationen. Es ist verboten, irgendwo Berührungen stattfinden zu lassen, ja, es ist verboten, sich eine Wasserflasche auszutauschen und so für die Athleten, aber auch grundsätzlich nur ein Coach pro Mannschaft, ganz wenig Offizielle nur, die ganze Bestückung des Rennens mit Personal, mit Volunteers soll auf das Minimum runtergefahren werden. Es soll dafür gesorgt werden, dass es möglichst viele Stellen gibt, wo Zuschauer das Rennen verfolgen können, weil wenn Tribünen aufgestellt werden, dann sollen es reine Sitztribünen sein und der Abstand von Stuhl zu Stuhl muss mindestens 2 Meter betragen in alle Richtungen. Also da kann man sich vorstellen, wie so eine Tribüne aussieht. Das kann man sich dann auch gleich komplett sparen und einfach dafür sorgen, dass keine Zuschauer kommen. Ja, weil
ja, ich meinte auch zum Beispiel bei Zuschauer jetzt in dem Fall von der Kurzdistanz die Live-Übertragung.
Ja.
Also gerade bei der WTS, das ist ja ziemlich eingespielt und seit Jahren extrem gut und zuverlässig, aber wenn du dann eben zu Hause sitzt und du fühlst da so richtig mit, weil es halt bis zur letzten Sekunde auch ganz oft wirklich spannend ist und da was passiert,
ja.
Und dann siehst du einfach, dass da so im Ziel die Leute halt nicht aufeinander zukommen und abklatschen und sich dann gratulieren und in den Arm liegen und du einfach auch siehst, was den jeweiligen Athleten das irgendwie so bedeutet, sondern die werden dann so gebeten, in verschiedene Richtungen zu gehen, ja doch wie jetzt sofort die Handschuhe anzuziehen. Ich kann mir das so richtig vorstellen und ich kann mich mit den Bildern gerade noch nicht so richtig anfreunden, aber ja. Vielleicht ist das dann einfach die Realität, mit der wir leben.
Ja, ja, wir sind sowieso so ein bisschen ausgenommen, wir Journalisten und Fotografenpack, wir dürfen uns nämlich bis auf 1 Meter annähern auf der Fototribüne. Die Fototribüne muss mindestens 20 Meter hinter der Ziellinie liegen und wie gesagt, wir untereinander dürfen uns auf 1 Meter Abstand nähern. Die Fotopositionen werden vorher markiert. Ja, wir sind da nicht so wichtig. Oder es ist nicht organisierbar. Also ich gehe auch davon aus, dass auch Akkreditierungen deutlich restriktiver gehandhabt werden, weil man einfach auch da natürlich von Veranstalterseite für sorgen muss, dass da keine Ansammlungen stattfinden in Bereichen, die einfach mal natürlich begrenzt sind. Ja? Und wie gesagt, Mixed Zone, das heißt da, wo wir unsere Interviews führen, 2 Meter Mindestabstand und dann, das ist nochmal eine Ausnahme, wenn es zur Siegerehrung dann kommt, soll das Ganze natürlich auch schnell ablaufen. Es ist nur ein Offizieller und ein VIP erlaubt und eben die 3 Athleten, die zur Siegerehrung gehen, alle müssen Masken und Handschuhe tragen und der VIP und die Athleten dürfen für einen kurzen Moment für das Foto dann einmal ihre Masken lüften und in die Kamera lächeln. Also das wirkt dann schon sehr, sehr gequält und skurril. Ja.
Ich frag mich, wie das mit jeweiligen Trainingsgruppen ist. Ob es dafür Ausnahmegenehmigungen gibt, im Sinne halt von der Arbeit nachgehen und auch Olympiavorbereitung, wenn es denn wieder Kurzdistanzrennen gibt. Ich meine, nimmst du jetzt die ganze Gruppe um Joel Filje, also muss jetzt keine einzelne Nationalmannschaft sein mit den Athleten aus dem jeweiligen Land, aber wird es dann irgendwann mit einer Ausnahmegenehmigung wieder möglich sein, dass die zusammen irgendwo im Trainingslager sind oder hinfliegen, einfach um sich bestmöglich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, was ja deren Beruf ist, dann könnten die halt auch nach dem Rennen in ihrem Hotel noch gemeinsam sitzen und zusammen Zeit verbringen. Oder gilt das dann wirklich wieder für alle, weil jedes Rennen eine potenziell neue Option ist, sich an jemand anderem irgendwie doch noch anzustecken und das in einen Umkreis zu bringen. Also ich habe da echt jetzt ganz theoretisch viele Fragen, wie das in der Praxis aussehen soll.
Das fragt sich ganz Deutschland gerade zum Thema Fußball-Bundesliga. Ne?
Ja, was waren da die Zahlen? 40.000 Tests pro Wochenende?
Ja, ja.
Irgendwie. Ja, kann ich mir jetzt auch erklären, wie da 8 Milliarden fehlen,
ja.
Die wir alle schließen sollen. die unter anderem auch für Schnelltests sind. Das brauchen die ganzen Fußballer.
Ja, genau. Ne?
Ja, ich weiß nicht. Gut, ja. das ist ein anderes Thema, aber die Verhältnismäßigkeit.
Ja. Ne? Also wie gesagt, es soll möglichst wenig Kontakt stattfinden. Also jeder Athlet, der mal beim Triathlon stattgefunden hat, der kennt das. Der hat irgendwo unterschrieben, die Wettkampfbesprechung ist Pflicht. Das neue Szenario ist, die Wettkampfbesprechung ist verboten. die muss nämlich digital stattfinden. Im Race Package darf also nur noch die Startnummer drin sein, kein Promomaterial von Sponsoren und so weiter. Alle Checks am Material sind rein visuelle Checks, da darf also auch nichts mehr angefasst werden. Im ITU-Bereich kennen wir das, dass die Strecke schon im Vorfeld mal gesperrt ist, dass die Athleten da drauf trainieren können, eskortiert. Das wird alles verboten. Also es gibt keine Streckenbesichtigung in dem Sinne mehr und die Athleten sollen so wenig Zeit wie möglich, so steht es da tatsächlich wirklich drin, sollen so wenig Zeit wie möglich am Wettkampfgelände verbringen. Ja.
Ja. Ja, es ist so absurd.
Ja.
Aber es ist witzig, wie schnell sich sowas ändern kann. Sonst bist du der Muster-Triathlet, wenn du nach 10 Jahren Triathlon-Erfahrung immer noch zur Wettkampfbesprechung gehst. Jetzt bist du der Übeltäter.
Ja, ne? Genau. Und der Wettkampf selber, also man empfiehlt da ganz klar für alle Gruppen, also Elite, U23 und Junior, soll es, also Hochleistungswettkampfformate der ITU soll es überlegt werden, so viel wie möglich Time Trials auszuführen, also Einzelstartwettkämpfe, um einfach die Athletendichte zu vermindern. Und für die Age-Gruppe soll es auf jeden Fall nur noch Non-Drafting-Rennen geben. Bei den Age-Gruppern dann eben im Rolling-Start-System und bei der Elite, wie gesagt, mit Abständen beim Start. Und dann wird es ganz spannend, weil da kommen wir dann in dem Bereich der Durchführbarkeit von Veranstaltungen, dass der Abstand in der Wechselzone von Rad zu Rad 2 Meter betragen soll. Und wir wissen, wir kennen alle Wechselzonen, wo man links und rechts mit den Lenkern anstößt beim Aufbauen. Und wenn man zu spät kommt, dann findet man kaum noch einen Platz und muss sein Fahrrad andersrum einhängen. 2 Meter ist dann mal eine ganz andere Dimension. Und wenn man jetzt also Reihen aufstellt von Rädern, dann muss der Abstand von Reihe zu Reihe 5 Meter betragen. Ja? Also da wird so eine Wechselzone dann auf einmal deutlich, deutlich größer. Oder die Anzahl Athleten, die eine geografisch vorgegebene Wechselzone überhaupt fassen kann, wird deutlich kleiner. Ja? Und wenn wir hier an den Ballendamm in Hamburg denken, darüber können wir nachher mal mit Oliver Schick sprechen. Ja? Also Wechselzone ist ja Stauraum, also das muss alles entzerrt werden. Und wie gesagt, 2 Meter von Rad zu Rad, das ist mal relativ komfortabel, aber wie gesagt, bedeutet auch, dass entweder die Wechselzone größer oder die Starterfelder kleiner werden müssen. Ja? Also wie gesagt, das sind jetzt ITU-Bedingungen, aber daran die ITU als weltweit Governing Body, World Triathlon nennen sie sich inzwischen ja und nicht mehr ITU, die geben natürlich da Vorgaben, die natürlich dann auch auf untergeordneter Ebene berücksichtigt werden müssen. Die Autorität hat die ITU dann einfach mal, dass sie sagen kann, so stellen wir uns das vor und jetzt haltet euch bitte da dran.
Ja, also die Nationalverbände orientieren sich ja auch danach.
Ja.
Also müssen sie ja auch. Das ist ja, sprich dann Gesetz für alle letztendlich.
Ja.
Aber
ja. Wechselzelte sind verboten, Nacktheit aber auch. Ja, also das wird für viele dann eine ganz neue Überlegung, was Wettkampfequipment betrifft. Ja, also man hat kein Zelt mehr, wo man sich nackig machen dürfte, darf es aber auch nicht außerhalb. Ja? Das ist natürlich dann auch historisch im deutschen Triathlon anders gehandhabt worden, aber Nordamerikaner ticken da anders. Ne? Ja, die Organisationskomitees sind angehalten, für maximale Ausbreitungsmöglichkeiten der Athleten auf dem Radkurs zu sorgen. Das heißt vielleicht auch breitere Straßen. Ja, sind wir mal gespannt. Wir kennen alle die Problematiken, die überhaupt mit der Gestaltung von Radstrecken zu tun haben, zur Genüge. Ne? Laufstrecken dürfen nur noch Runden sein und keine Wendepunktstrecken mehr. Man soll also diese Begegnung vermeiden. Und wie gesagt, 4 Meter Abstand zwischen den Läufern und man sollte sich nicht anschauen bei Überholvorgängen.
Ey, tut mir leid, aber das ist, also ich bin mir echt nicht sicher, wie das funktionieren soll.
Ja.
Also ob das jetzt auch aufgesetzt wird, um den Leuten das mitzugeben, in dem Wissen, dass vieles davon sowieso nicht klappt. Oder ob man da wirklich denkt, dass es einfach so umsetzbar ist, wie das jetzt geplant wird. Weil also gerade mit dem Überholen auf der Laufstrecke, Also angucken, jetzt mit vorhin Spaß beiseite, ist ja noch jedem selbst überlassen, das kann man ja steuern. Mhm. Aber so entweder dieses schnell vorbeilaufen oder 4 Meter Abstand zu lassen, das ist halt auch nicht so einfach wie auf dem Rad.
Ja.
Also und gerade wenn ich weiß nicht, also wenn du einen Wettkampf austrägst, dann soll es ja auch ein Wettkampf sein.
Ja, ja.
Und da wird sich niemand, der dann sagt, ich habe dafür Geld bezahlt, das ist eine Veranstaltung, die findet statt, irgendwie zurücknehmen und sagen, na, ich komme nicht vorbei und kann mich absetzen, ich laufe jetzt einfach diese 4 Meter Abstand hinterher und ziehe die Handbremse. Mhm. So, das werden viele Leute im Wettkampf einfach nicht machen. Und ich glaube, da muss man als irgendwie Ausrichter und Veranstalter das auch, glaube ich, realistisch einschätzen.
Ja.
Und ich frage mich dann auch, was die Konsequenz sein soll. Also wird man dann jetzt von den Wettkampfrichtern ermahnt, weil man keinen Abstand gehalten hat, oder kriegt man dann eine Karte oder Zeitstrafe, weil man beim Überholen den anderen angeguckt hat?
Vielleicht wird auch ein Wettkampfrichter gespart, ja. Also das sind ja auch Menschen, die irgendwo da sind. Ja, also
ja, die gibt's da nicht, und wir machen doch alle, was wir wollen. Also
ja, ja.
Ne? Ich kann mir das ehrlich gesagt in der Praxis, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, am Wochenende wäre ein Wettkampf und das sind die Richtlinien, auf die ich mich einstellen würde, schwer vorstellen. Und selbst wenn es umsetzbar wäre, hätte ich auch wirklich einen großen Zweifel, ob mir das so Spaß machen würde.
Ja, ja. Also, ja, das ist eben die Frage. Macht einem das Spaß? Wir kommen ja noch zum Thema Verpflegungsstationen beim Laufen. Ja, jeder kennt das. Irgendwie große Buffets und so wird es alles nicht mehr geben. Ja, also außer bei den Elite-Wettkämpfen sollen alle Laufverpflegungsstationen Selbstbedienung sein. Und bis zur olympischen Distanz soll es auch nur Wasser geben. Für längere Distanzen soll es auch andere Dinge geben dürfen, aber die müssen immer verpackt sein. Ja, das heißt, man wird sich dran gewöhnen müssen, irgendwie, da gibt es nicht mehr die angeschälte Banane oder so. Da gibt es Riegel in Originalverpackung oder wie auch immer. Also man will da einfach jeden Kontakt vermeiden. Und die Menschen, die die Verpflegungsstation aufbauen, müssen auch andere sein als die, die am Ende den Müll einsammeln, um einfach auch da irgendwo einen Kreislauf von möglichen Infektionsherden zu vermeiden. Also ich kenne das selbst. Das ist noch nicht so lange her. Ich habe hier mal in Hamburg einen Halbmarathon gelaufen. Da gab es, obwohl der Titelsponsor ein Hamburger Mineralwasser war, gab es irgendwann kein Wasser mehr. Und an fester Verpflegung gab es auch nur original verpacktes, und zwar Orangen. Es gab Orangen im ganzen Stück. Das war die einzige Verpflegung, die es gab.
Ne? Oh Mann. Naja, wenn wir schon bei Verpflegung sind, dann lass doch die größte Katze mal aus dem Sack, also aus dem Trinkrucksack.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über Ironman reden. Wir bewegen uns bei der Kurzstrecke jetzt ins Ziel. Es wird 1,50 Meter breite Zielkanäle geben, und man muss also dafür sorgen, dass man nicht in den Kanal läuft, wo vorher schon einer reingelaufen ist, oder wenn es eben zum Zielspurt kommt, dann muss auch da dieser 1,50 Meter Abstand eingehalten werden. Also das wirkt alles sehr sehr schwierig. Und wenn es dann eben doch beim Elite-Rennen so ein Zielbanner gibt, da muss das natürlich zwischen Frauen- und Männerrennen desinfiziert werden. Ja, Fotos direkt nach dem Zieleinlauf der Medaillengewinner sind nicht erlaubt. Das haben wir alle schon gehabt. Die Athleten dürfen nicht mehr zu Boden fallen, also die müssen dann weitergehen in den Nachzielverpflegungsbereich, der auch unbemannt ist, wo sie sich also schnell ihre Nachzielverpflegung vom Tisch greifen dürfen und dann möglichst schnell das Wettkampfgelände verlassen sollen. Das ist so das Geschehen, wie man sich das bei der ITU vorstellt. Also ich sag mal, das ist so, zielt darauf hin, Berufsausübung zu ermöglichen, aber das Ganze möglichst für sich.
Ne? Ich freue mich ja jetzt schon auf die Insider-Infos, ob sich dann beim Rennen an alles gehalten wird und alle am Abend zusammen an einer Bar bei einem alkoholfreien Bier sitzen.
Ja, ja.
Gut, hast du. Ja, mal sehen. Das hat sich der Verband auf jeden Fall Gedanken gemacht.
Ja.
Die zwei großen Fragen sind natürlich, wie viel kostet das Ganze bei der Durchführung, so wie es vorgesehen ist, an Unterhaltung,
ja,
für die Zuschauer letztendlich. Die Athleten gehen da ja in der Form auch nur ihrem Beruf nach. Und dann die zweite Frage, lässt sich das auch wirklich so umsetzen, wie es jetzt theoretisch erstmal auf dem Papier festgehalten wurde?
Ja, wie gesagt, die ITU hat da vor allen Dingen das Thema Elitesport im Blick. Bei Ironman sieht das ganz anders aus. Wie gesagt, ich hatte am Donnerstagabend die Chance, eine ganze Stunde lang mit Andrew Messick zu sprechen. Und der sagt ganz klar, wir haben hier gerade eine Situation, die komplett außerhalb unserer Kontrolle ist. Wir mussten über 100 Rennen verschieben und wir hoffen so ein bisschen darauf, dass wir im September wieder am Start sind mit unseren Events. Aber die werden natürlich ganz anders aussehen und die werden auch von Region zu Region und Land zu Land ganz anders aussehen, weil wir uns natürlich überall auch an die örtlichen Bedingungen halten müssen. Ja, und die sind einfach mal komplett unterschiedlich, wenn es da um das gemeinsame Anliegen geht, das Risiko runterzufahren für die Teilnehmer, für die Helfer, für die Zuschauer. Aber Ironman sagt auch ganz klar, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen Rennen durchführen, um Geld zu verdienen. Und wir wissen aber auch von unseren Athleten, wenn sie die Chance haben, Rennen zu bestreiten, dann wollen sie auch Rennen bestreiten. Ja, also das ist laut Messick wenig Stimmung in der Szene. Er hat natürlich auch die nordamerikanische Brille da auf, dass die Athleten sagen, ach komm, lass uns das Ganze doch jetzt erstmal aussetzen und wir sind irgendwann wieder da. Ne?
Mhm. Meinst du, da gibt es innerhalb der Szene von den Age-Groupern einen Stimmungsunterschied je nach Destination?
Ich glaube, dass die Nordamerikaner da vielleicht entspannter sind, als man es hierzulande ist. Ich glaube, dass hierzulande auch viele Menschen mit einer Absage hätten leben können, aber wir kommen ja gleich noch auf den Ironman-Rennkalender. Da tun sich ja gerade diverse Dinge. Wir haben über verschiedene Dinge letzte Woche berichtet, da sprechen wir gleich mit Olli Schiek drüber. Ich bin gespannt. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Also wenn es zu einer Lockerung von Maßnahmen kommt, dann soll es im September Rennen geben. Der Ironman Klagenfurt hat ja auch schon ein klares neues Renndatum, 20. September. Und so wie ich das gehört habe, wird das auch wohl angenommen. Ne? Grundsätzlich sagt Ironman, wir wollen jedes Event nur einmal verschieben. Und wenn es dann ausfällt, dann fällt es aus. Ja? Dann gehen wir eben komplett auf den neuen Termin im nächsten Jahr. Und für einige Rennen hat man jetzt schon verschoben. Und Messick ist sich auch komplett darüber im Klaren, dass wir jetzt eher regionale Rennen erleben. Ja, dass jetzt eben nicht der Amerikaner im September vielleicht nach Klagenfurt fliegt, sondern vielleicht auf ein anderes Rennen in den USA umswitcht. Über allem steht natürlich der Ironman Hawaii und die Durchführbarkeit. Da gab es noch keine klare Aussage. Ich war so ein bisschen mit der Erwartung ins Gespräch gegangen. Also es war ein Gespräch mit zwei weiteren europäischen Journalistenkollegen und drei Amerikanern. Und wir hatten alle so ein bisschen die Erwartung, dass die Absage des Ironman Hawaii verkündet wird. Ja, und da sagt er, es ist natürlich schwierig, aber wir wollen es noch nicht absagen, solange wir noch einen Hoffnungsschimmer haben. Und wir wollen das Rennen durchführen, wenn A, eine Quali möglich ist und B, die Pandemie beherrschbar ist. Ja, und hinter beiden steht ja ein großes Fragezeichen.
Ne? Und ja, vor allem finde ich, da wird der jetzt gerade auch irgendwie trotzdem mit zweierlei Maß gemessen.
Ja.
Also dann zu sagen, für Septemberrennen, also späte Septemberrennen, sprich drei Wochen vor dem Ironman Hawaii gilt, die Leute, die meinetwegen in Österreich leben oder in Deutschland, machen dann eher Rennen aus der Region und der Amerikaner oder Australier wird dann nicht zu einer Weltreise animiert, aber drei Wochen später soll sich die komplette Triathlon-Welt theoretisch auf Hawaii versammeln, ist halt dann irgendwie auch nicht konsequent. Aber klar, es ist natürlich der Versuch, das irgendwie zu retten, das größte Event des Jahres. Aber ja. Es ist offensichtlich, das sieht man, glaube ich, auch an dieser Regelung, nicht möglich, da eine einheitliche Lösung zu finden.
Ja, und Messick sagt aber auch ganz klar, wenn das Ganze erlaubt ist von behördlicher Seite, dann werden wir das Rennen durchführen. Wenn es nicht erlaubt ist, haben wir aber wesentlich mehr Optionen. Ja, und ich denke, damit deutet er an, wenn höhere Gewalt, dann fällt es uns leichter, das Ding abzusagen, mit allen Konsequenzen, die es vielleicht auch für die einzelnen Athleten hat. Ja, also und er sagt ganz klar, organisatorisch würde eine Verschiebung von 2020 auf 2021 eine Menge Probleme lösen. Und wir haben ja auch schon drüber spekuliert, das wird uns auch von verschiedenen Bereichen zugetragen, dass man über eine Alternative im Februar nachdenkt, dass man eben vielleicht im nächsten Jahr zwei Ironman Hawaii hat, um eben den normalen Qualifikationsmodus für 21 aufrechtzuerhalten, ohne dass sich eine riesige Anzahl von Athleten staut, dass eben alle, die eine eine Startberechtigung haben, starten können im Frühjahr bei einem verschobenen 20er-Event. Im Jahr 21 dann aber alles wieder normal läuft. Von Hawaii hören wir aber, wir haben neulich mit Franz Weber drüber gesprochen, unserem deutschen Außenposten in Kailua Kona, es hat sich auch noch eine Fotografin gemeldet, die dort lebt, die sagen alle, und Christoph Fürleger hat auch mal als Veranstalter der Reise, der Mythos Hawaii-Reisen nach Hawaii, der hat mit den Hotels gesprochen, die sagen alle eigentlich unisono, das Frühjahr ist unsere Haupttouristensaison, da kriegst du hier kein Hotelzimmer, du kriegst keinen Mietwagen, du kriegst gar nichts. Und wie soll nach einer solchen Krise, wo vielleicht auch der eine oder andere Geschäftsbetrieb gar nicht mehr da ist, wie sollen wir da mehr Touristen hosten, als wir es sowieso um die Jahreszeit schon tun? Und der Ironman ist einfach mal ein riesen Tourismus-Event. Und Messig sagt auch, natürlich braucht Kailua Kona uns als Touristen, aber das ist für viele schwer vorstellbar, dass das zu einer Zeit stattfindet, wo Hawaii eh komplett ausgebucht ist. Ne? Also ja. Momentan ist es alles andere als das. Ja, es kommen ungefähr 100 Leute jeden Tag auf Hawaii an. Das sind zu normalen Zeiten 30.000 am Tag. Also Hawaii ist abgeschottet. Hawaii hat die Neuinfektionen sehr gut im Griff. Es gibt eine Ausgangssperre noch über den ganzen Mai. Verschiedene Events sind verlegt worden. Der Kona-Marathon, der immer Mitte Juni stattfindet, der ist um ein ganzes Jahr verschoben worden. Also man hat da die Situation im Überblick und im Griff. Das Ganze natürlich zu enormen sozialen Lasten. Ja, also Arbeitslosigkeit bald bei 50%, weil man da eben auf Tourismus angewiesen ist. Und was davon überbleibt, das werden wir alles sehen. Ja, also ich glaube, so umstritten wie der Ironman auch oft da in der lokalen Bevölkerung ist, so gerne hätte man jetzt wieder zumindest das Geld, ne? Also die Einnahmen. Und das ist ja hochkomplex.
Ja, es ist schon faszinierend, wie schnell sich da Perspektiven wechseln können. Also komplett um 180 Grad wirklich drehen. Also jetzt das Beispiel mit der Wettkampfbesprechung beispielsweise, sonst ist es Pflicht und jetzt ist es Verbot und sonst schimpfen viele Einheimische Hawaiianer, die nicht sportbegeistert sind, immer auf den blöden Ironman Hawaii irgendwie und die ganzen Leute und die Unruhe. Und jetzt vermissen sie es womöglich dann, wenn es tatsächlich nicht stattfinden sollte.
Ja, ja.
Ist es schon komisch.
Ja, also Ironman weiß auch, wenn Rennen stattfinden, müssen sie maximal entzerrt werden, was zu einem deutlich längeren Startprozedere führen wird. Ja, ob es ein kompletter Einzelstart sind oder ein deutlich entspannterer Rolling Start, das ist alles noch offen. Und auch da geht es natürlich viel darum, Touchpoints zu vermeiden. Das war immer wieder das geflügelte Wort, Touchpoints, Touchpoints, Touchpoints. Bis dahin, dass Messig gesagt hat, im Trailrunning ist das gang und gäbe, dass die Leute mit Trinkrucksack unterwegs sind. Ja, also das wird auch das Bild beim Ironman sein. Ja, wir wollen,
ich wollte gerade sagen, bring ihn endlich ins Spiel.
Genau, der Trinkrucksack. Ja, also wer noch eine Geschäftsidee sucht, Trinkrucksäcke für 42 Kilometer nach 180 Radkilometern oder für beides oder ja.
Vielleicht gibt's ja, Lionel Sanders war ja jetzt schon am Anfang bezüglich der Schweißanalyse unser Trendsetter. Der ist ja bei seinem, was wirklich sein erster Hawaii-Start, ich glaube schon 2014, ist er ja mit Trinkrucksack auch Fahrrad gefahren, weil er Angst davor hatte zu dehydrieren.
Ja, ja.
Das, da gibt es ja noch diese skurrilen Bilder. Du hast ihn ja auf dem Rad vermutlich auch fotografiert. Du erinnerst dich vielleicht dunkel dran.
Ja, gut.
Dass er mit diesem riesigen Buckel da gefahren ist und danach auch gesagt hat, also nur ein knappes Jahr später, wirklich so auch 180-Grad-Wendung, wo er gesagt hat, wie konnte ich denn so doof sein? Ja, wie kann man denn, also weißt du, du beschäftigst dich mit Aerodynamik und gibst hunderte, tausende Euro für 3, 5, 7 Watt aus.
Ja, ja.
Und dann schnallst du dir einen Trinkrucksack über, verlierst 2 Minuten in der Wechselzone und wahrscheinlich 10 bis 20 Watt irgendwie über 4,5 Stunden oder ein bisschen weniger.
Ja, ja.
Ja, aber der hatte die Idee tatsächlich auch schon.
Ja, ja. Also mir ist das zweimal begegnet in meiner ganzen Zeit als Berichterstatter im Profibereich. Der andere Fall war Katja Schumacher, aber das hatte andere Gründe. Die Älteren erinnern sich, sie ist mal aufgefallen mit einer positiven Dopingprobe nach dem Ironman Frankfurt und hat dann also behauptet, dass das Ganze durch eine mutwillig dopingverseuchte Trinkflasche, die man ihr angereicht hat, auf der Strecke passiert sei. Und ja, sie durfte dann irgendwann auch wieder starten. Auch mit starkem juristischem Beistand hat sie das erwirkt. Auch uns wurden juristisch mit Erfolg damals diverse Aussagen untersagt. Und daraufhin hat man sie also auch mit Trinkrucksack gesehen, damit ihr sowas nicht wieder noch einmal wieder fährt. Ja, also.
Ja, Malte Bruns ist 2015 so Age-Group-Weltmeister geworden auf Hawaii.
Stimmt, ich erinnere mich.
Allerdings hat er das nur beim Marathon getragen.
Ja.
Und nicht beim Radfahren wie Lionel Sanders. Weil Lionel Sanders hat es umgekehrt gemacht. Er hat es nur beim Rad und beim Laufen dann wieder nicht. Also ist auch irgendwie, gab schon alle Konstellationen. Mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ich finde halt, gerade für uns Age-Grouper ist dann auch so die Abwägung, also wir reden ja jetzt über Ironman-Veranstaltungen. Ja. Dafür bezahlt man am Ende des Tages immer noch 600 bis 700 Euro.
Ja.
Und ist es einem das einmal A wert? Macht einem das noch Spaß? Und sind die Einschränkungen so hinnehmbar, dass man diese Abwägung trotzdem noch mit gutem Gewissen pro Veranstaltung treffen will, auch für sich?
Ja.
Die Frage stelle ich mir halt.
Ja.
Und ich glaube, und deswegen auch die Frage an dich, was du so aus Erfahrung meinst, gibt es da Unterschiede zwischen beispielsweise Amerikanern und Europäern? Glaube ich tendenziell tatsächlich schon. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es so ein europäisches und vielleicht auch eher deutsches Ding ist, so typisch, dass man dann irgendwie sagt, okay, gerade dann auch so viel Geld und mit den Einschränkungen, da ist man eher abgeneigt.
Ja.
Könnte ich jedenfalls auch nachvollziehen.
Ja, also wer mal verschiedene Unterschiede gesehen hat, also ich weiß, dass ich mal Berlin-Marathon gelaufen bin und 3000ster geworden bin mit einer Zeit um die 3 Stunden vor vielen, vielen Jahren und dann zum LA-Marathon geflogen bin als Berichterstatter. Und da wäre ich mit der Zeit 30ster geworden. Das Rennen war aber genauso groß und die klimatischen Bedingungen genauso gut. Also in Amerika ist vieles mehr Breitensport, Erlebnis, Finishen und so weiter. Oder wer mal einen Unterschied gesehen hat zwischen einem Frankfurt-Marathon, wo alle mit versteinerter Miene am Start schon auf ihre Bestzeit zielen, und einem London-Marathon, wo jeder Dritte als Prinz Charles verkleidet läuft. Mal überspitzt ausgedrückt. Deutschland ist schon im Ausdauersport sehr performance- und wettkampforientiert und da werden die Dinge vielleicht anders gesehen als in Nordamerika oder anderen Ländern, wo es darum geht, hey, ich will ein cooles Erlebnis haben. Aber
ja, klar, es ist total abhängig von dem eigenen Ziel. Weißt du, wenn jemand natürlich auch irgendwie sagt, ich mache das zum ersten Mal und ich möchte mir nicht meine Langdistanzen-Ironman-Premiere irgendwie kaputt machen lassen und dafür nehme ich das gerne in Kauf und mir kommt es dann auch nicht auf ein paar Minuten an oder mir ist dann auch egal, wie viele Leute da starten, ob das dann kleiner ist und wie das dann mit den ganzen Qualifikationen interessiert mich sowieso nicht und so weiter, könnte ich mir auch eher vorstellen, dass dann gesagt wird, gut, dann trainiere ich die Monate halt so, auf die Art und Weise, wie mich dann auch im Wettkampf erwartet und bereite mich dann halt auch dahingehend spezifisch vor.
Ja.
Als dann andere Leute, die es eben über Jahre, Jahrzehnte anders gewohnt sind und sagen, hey, irgendwie, ich will meinen Sport gerade in Anbetracht der Kosten so machen, wie ich ihn kennen und lieben gelernt habe und verzichte dann lieber.
Ja, ja. Aber wir haben ja gesagt, wir sprechen nicht nur über Triathlon-Veranstaltungen, sondern auch mit einem Triathlon-Veranstalter. Und wir versuchen jetzt einmal, Oliver Schick zu erreichen. Oliver Schick ist Deutschlandchef der Marke Ironman. Und ich klingel ihn jetzt mal an.
Oliver Schick.
Ja, Frank Wechsel hier, hallo. Wir warten alle gespannt auf den morgigen 6. Mai, wo Bundesregierung und Länder zusammen telefonieren und auch erzählen wollen, wie es denn im Sport weitergeht. Wie siehst du dem Tag morgen entgegen?
Ja, für uns ist es natürlich genauso spannend. Wir in Deutschland in dreifacher Hinsicht mit Duisburg, Frankfurt und Hamburg. Und ja, wir hoffen, dass da morgen eine zumindest verwertbare und doch auch sowohl für uns als auch für die Host Cities verwertbare Aussage rauskommt.
Ja, das heißt, wenn du über Hamburg sprichst, dann sprichst du sowohl über den Ironman, der verschoben ist, als auch das ITU-Rennen, was so geläufig ITU-Rennen heißt, also der Hamburg Wasser World Triathlon, also zwei Großveranstaltungen.
Genau, also verschoben heißt, es ist klar, dass beide nicht auf dem ursprünglich geplanten Termin 21. Juni für den Ironman und 11.12. Juli für die WTS WM-Serie und die Mixed Team Relay World stattfinden kann. Und wir sind mit Hamburg dabei, da jetzt einen Alternativtermin zu finden. Den haben wir unter vorgehaltener Hand auch schon, war ja bei dir auch schon zu lesen. Wir warten allerdings alle jetzt darauf, dass da uns die Bundesregierung keinen Strich durch die Rechnung macht. Und bis dahin werden wir auch noch nicht rausgehen. Sollte dem dann so sein, also dass wir erkennbar sehen, dass diese Veranstaltung eine echte Chance hat im September und durchführbar ist, dann geht es relativ schnell und dann werden wir da relativ schnell eine tolle Alternative anbieten.
Ja, aber Triathlon wird wahrscheinlich anders aussehen müssen, als wir es gewohnt sind. Also die großen Massenveranstaltungen, die wir kennen mit, ihr habt, glaube ich, immer über 250.000 Zuschauer in der Innenstadt gesprochen, dicht gedrängt, das ist momentan alles schwer vorstellbar.
Ja, natürlich. Also das wird sicherlich in absehbarer Zeit benötigen, dass wir da Maßnahmen ergreifen und ich sag mal so, ich bin kein Virologe, aber bis dann irgendwie tatsächlich ein Impfstoff gefunden wird, wird sich unsere Sportart sicherlich verändern. Aber ich denke, das trifft nicht den Sportler und den Sport im Kern zu sehr, weil es ist ja eine Einzelsportart, ne? Also die Radfahrer werden vielleicht außer bei den Profis bei der ITU dazu angehalten, mit 12 Meter Abstand zu fahren. Und der tatsächliche Unterschied bei den Jedermann-Veranstaltungen oder bei den Age-Group-Veranstaltungen liegt, genau wie du gerade gesagt hast, im Bereich Zuschauer, dann aber sicherlich auch so in den Bereichen Banquets, Awards, Check-in, Nachversorgung. Da gibt es einige Maßnahmen, die wir natürlich jetzt alle schon vorbesprechen. Da gibt es die Deutsche Triathlon-Union und die ITU, die sich da Gedanken drüber macht. Wir machen uns sowohl global als auch national darüber Gedanken darüber, sodass wir dann, wenn wir das Go haben, wir das entsprechend in die Anträge so reinpacken können und dann auch einen regelkonformen Triathlon durchführen. Aber ja, gebt ihr recht, schön ist anders.
Ja, anders ist schön ist anders. Trotzdem ist es ja eine besondere Herausforderung. Wir haben das ITU-Dokument eben mal durchgegangen. Das ist ja sehr orientiert auf die Elite. Bei den Age-Gruppern, die ja der Kern eures Geschäfts sind, eurer Zielgruppe, sieht das ja alles deutlich entspannter aus. Trotzdem wollen wir ja ein schönes Erlebnis haben. Was ich mir schwer vorstellen kann, ist noch Schwimmstarts, das ist ja immer so das klassische Bild des Triathlons, in Hamburg schon entzerrt, wie in vielen anderen Regionen, bei vielen anderen Rennen, beim Rolling Start, bei Ironman. Das ganze Rennen wird sich wahrscheinlich deutlich mehr in die Länge ziehen müssen.
Naja, also der Rolling Start ist da, genau wie du sagst, das Mittel der Wahl. Sprich, wir haben keine einzelne große Startgruppe oder mehrere Startgruppen, sondern bieten die Leute mehr oder weniger nach selbst eingeschätzter Schwimmleistung, mal abgesehen von den Profis, sich so aufzustellen, dass sie mehr oder weniger wissen, okay, ich brauche, keine Ahnung, 58 Minuten, dann stelle ich mich in der Gruppe auf, derer die 58 Minuten brauchen und habe von Anfang an da ein homogenes Schwimmen. Das ist was wir ja seit Jahren schon bei den Ironman-Dingen tun. Das prüfen wir jetzt natürlich auch für den WTS in dem Sinn. Das kann man dann entzerren. Das heißt, im Endeffekt gibt es da zwei Richtlinien. Das heißt, das eine ist der Platz, der vorgehalten wird für die Leute, um sich aufzustellen. Also diese Bilder von letztem Jahr mit dem Viking Club in Frankfurt oder auch in Hamburg, dicht an dicht in der Startaufstellung getrennt. Das werden wir dieses Jahr nicht so haben. Das heißt, da werden wir deutlich mehr Platz anbieten und auch das ganze zeitlich so entzerren, dass die Leute, die später starten, vielleicht noch gar nicht ganz am Anfang da sein müssen. Mhm. Und das wird zu regeln sein, ne? Und da müssen wir natürlich Abstände einhalten. Und das halt nicht nur beim Start zum Schwimmen, sondern halt auch in der Vorstartphase.
Ja, trotzdem haben wir ja einen begrenzten Raum. Die Wechselzone in Hamburg ist so ziemlich das Größte, was man sich vorstellen kann im Triathlon-Bereich. Auch da passt nur eine gewisse Anzahl Menschen rein, wenn man jetzt wie überall sagt, wir müssen 1,50 Meter Abstand halten. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich komplett neu planen, komplett umbauen.
Das Lustige ist, dass wir das dieses Jahr in Hamburg eh machen mussten, weil wir durch den Umbau vom Ballindamm dazu genutzt waren. Um mit dieser Version jetzt hier eine Kombination aus beiden Events an einem Wochenende hinzukriegen, werden wir am Ende des Tages mit 2 Wechselzonen planen. Und das wird das Ganze dann auch deutlich entzerren, also auch mehr Platz bieten und uns am Ende des Tages auch ermöglichen. Ich denke mal, beim Event an sich ist es das kleinere Problem. Das kennen wir alle. Da kommen die Leute nicht irgendwie in großen Pulks rein, aber die Entzerrung wird bei Check-in und Check-out irgendwo stattfinden, aber das haben wir im Blick.
Ja, jetzt hast du gerade selber bestätigt über das, wo wir schon drüber spekuliert haben, beide Events an einem Wochenende, also es soll tatsächlich das große ITU-Event, der größte Triathlon der Welt, zusammen mit dem Ironman an einem Wochenende stattfinden.
Das ist die Idee dieses Jahr. Ich meine, man muss ja irgendwo realistisch sein. Ich habe zwar mehrfach bei Gott angeklopft, aber der rückt für den September nicht mehr als 4 Wochenenden raus. Es gibt viele Großveranstaltungen in Hamburg, die sich jetzt irgendwie nach hinten schieben müssen. Und jetzt ernsthaft in unserem Fall dann 3 Großveranstaltungen gemeinsam mit den Sci Classics noch im September unterzubringen, das war unrealistisch. Also das Einzige, was wir wirklich gemeinsam mit Hamburg da realisieren konnten, war zu sagen, okay, wir machen ein Mega-Triathlon-Wochenende, was dann so Gott will und die ganze Welt am Freitag schon mit dem ersten Elite beginnen wird, dann am Samstag den hauptsächlichen ITU-Anteil mit Age-Groupern und Elite haben wird. Natürlich ein paar Teilnehmer weniger als in den vergangenen Jahren, das wird sowieso so passieren. Und dann am Sonntag den Ironman. Das ist die Idee, der Plan, der allerdings noch Genehmigung bedarf.
Ja. Und du hast es schon angedeutet, Kraichgau haben wir alle gesehen, ist abgesagt für dieses Jahr, aber für Duisburg und Frankfurt habt ihr ähnliche Szenarien im Hinterkopf, zu einem neuen Termin die Veranstaltung durchzuführen.
Das ist unser Ansinnen heute, genau. Wobei, also da ist ein kleiner Unterschied, bei Kraichgau gibt es halt tatsächlich, bei Duisburg gibt es tatsächlich noch gar keine Absage für den originären Termin, weil Nordrhein-Westfalen das Thema Großveranstaltungen aktuell noch anders auslegt. Aber auch da haben wir einen Ersatztermin im Auge, Anfang Oktober. In Frankfurt sind wir genauso mit einem Mitte September Termin und mehreren Möglichkeiten am Verhandeln. Nur für Frankfurt ist eben auch dieses morgige Entscheidungsszenario absolut maßgeblich, um uns entsprechend diesen Termin dann einzuräumen. Das ist für uns auch wichtig, ne? Also gerade im Full Ironman hat man einfach einen Planungsvorlauf, und das meine ich jetzt nicht nur uns und die Frage, wo die Gitter hinstellen, sondern wesentlich mehr als der Teilnehmer, der natürlich wissen muss, was passiert und kann ich reisen und kann ich ein Hotel buchen etc. Okay, da hängt viel dran, und deswegen ist das jetzt schon eine Entscheidungszeit, die wir gerade haben.
Ja. Das heißt, Frankfurt Ende September für die Top-Athleten, für die starken Age-Grupper geht es dann direkt weiter zum Flughafen und ab nach Hawaii.
Ich meine, wenn sie sich schon qualifiziert haben.
Ja. Also der Zeitraum von Ironman war ja ausgeweitet worden auf Ende August für die Quali für Hawaii 2020. Das heißt, nach dem aktuellen Stand, zumindest auf dem Papier, wäre es so, dass jemand, der sich im September dann qualifiziert, aufs nächste Jahr Hawaii gehen würde, wo sich natürlich auch neue Leute qualifizieren. Simon und ich haben schon darüber spekuliert. Ironman Hawaii sehen wir eher kritisch, mit großen Fragezeichen versehen, zumindest zum gegenwärtig angekündigten Termin.
Ja, gibt ja bei uns bei Ironman immer Leute, die für Dinge zuständig sind.
Ja, ich will dir da auch nichts entlocken.
Für Hawaii bin ich nicht zuständig. Du hast es eigentlich schon gesagt. Also die Planung heute ist, dass wir noch davon ausgehen, dass das im Oktober stattfindet. Und sollte das dann nicht so sein, dann wird es eine Alternativplanung geben. Und mit den Slots ist es natürlich so. Also wenn ein Event im September stattfindet und die WM wie geplant im Oktober stattfindet, dann sind die Slots natürlich nicht für den Oktober mehr, sondern wenn das Jahr drauf, und dann wird es im Jahr drauf sicherlich neue Statuten geben muss, weil man sich dann ja quasi in Frankfurt zweimal für nächstes Jahr qualifizieren kann.
Ja. Spannend, was da alles auf uns zukommt. Wenn ihr jetzt den Termin ankündigt, den neuen für Frankfurt, Hamburg und eventuell Duisburg, und der Termin im einen oder anderen nicht passt, gibt es da die gleichen Optionen wie bisher bei den anderen Rennen auch, dass man eventuell auch gleich sagen kann, ich verzichte auf meinen September-Slot und gehe gleich ins nächste Jahr oder suche mir ein anderes Rennen aus, was angeboten wird?
Genau. Also das ist unser wirklich Europa, ich glaube sogar globales Vorgehen, dass man entweder, wenn man sich quasi nicht regt innerhalb von 10 Tagen, auf den neuen Slot umgebucht wird, man aber die Möglichkeit hat, innerhalb von 10 Tagen entweder kostenfrei einfach ins nächste Jahr zu verschieben, oder man nutzt dann bis zu 3 angebotene Alternativtermine noch im Jahr, wobei das natürlich je später das Jahr dann immer enger wird, weil die Termine dann weniger werden. Aber das ist das Angebot, was wir bei den Ironman-Rennen haben. Und beim ITU-Rennen wäre es dann natürlich einfach nur das ITU-Rennen ins nächste Jahr, weil wir da ja keine Alternativrennen im Hause Ironman haben.
Ja, das heißt, das gleiche Prozedere wie sonst auch bei Ironman, Verlegung ja, Rückerstattung nein. Hattet ihr im Vorfeld jetzt schon Athleten, die gesagt haben, ach komm, ich habe dieses Jahr keine Lust mehr, ich möchte gleich ins nächste Jahr gehen?
Gut, da gibt es ja grundsätzlich eh die Referral-Angebote und wenn jemand das genutzt hat, dann geht das so. Und ansonsten bitten wir unsere Athleten natürlich auf die Entscheidung zu warten, weil die ist jetzt halt noch nicht passiert. Also wir haben aktuell jetzt in Frankfurt und in Hamburg gesagt, dass das Event nicht zum Zeitpunkt stattfindet, aber dass wir auf der Suche sind und die Suche werden wir in der nächsten Zeit beenden. Mhm. Und dann wissen wir, ob dieses Jahr oder ob nächstes Jahr oder ob beides.
Ja, dann sind wir gespannt, was morgen aus Berlin kommt und dann in absehbarer Zeit danach von euch. Ja, wir hoffen alle, dass wir bald in einen einigermaßen geregelten Wettkampfbetrieb zurückkehren können. Ich bin ja auch gemeldet für Hamburg, aber ich habe mir vorgenommen, tatsächlich, ich mache am 21. Juni, wenn es die Bedingungen ermöglichen, mache ich meine Langdistanz. Nicht auf den Originalstrecken, aber ich suche mir was aus.
Okay, also ich kann mir vorstellen, dass ich in kleinen Teilen dabei bin. Ich weiß, wo du drauf bist, aber ich wohne nicht so weit weg von dir her. Ja, also vielen Dank auch für das nette Gespräch und für die Möglichkeit, mich hier zu äußern. Also ich kann von meiner Seite aus, und da spreche ich wirklich mit jedem von der Firma Ironman, nur sagen, auch wenn das manchmal wie auch in der Presse oder wie auch immer seltsam dargestellt wird, wir brennen einfach für unsere Events und ich habe gemeinsam mit meinen ganzen Kollegen wirklich, ja, vielleicht jetzt nicht schlaflose Nächte, aber doch schlaflose Momente, wo ich mich immer wieder schütteln muss und mir gar nicht vorstellen kann, über was wir hier gerade reden. Wir wollen, dass die Events stattfinden und ich möchte, dass ich dieses Jahr irgendwo noch an der Startlinie stehe und bei einem vernünftigen Event für uns mit dabei bin. Das ist das A und O und dafür arbeiten wir viele, viele Stunden jeden Tag.
Ja, ich glaube, das können alle bestätigen, die euch hier als Macher kennen hierzulande. Wir wünschen euch alles Gute. Wir hoffen, dass wir bald wieder starten können und dass wir uns irgendwann auch wieder hinter einer Ziellinie um den Hals fallen können, wenn wir das Ganze geschafft haben.
Die Gummibär ist nicht. Ich freue mich auf die
Gummibär. Ja, ich freue mich auch drauf. Alles klar. Oliver Schick, vielen Dank fürs Gespräch und ja, alles Gute für die nächsten Tage.
Ja, euch auch liebe Grüße.
Ciao. Danke, ciao. Ja, sehr spannend. Da warten wir mal ab, was da die nächsten Tage kommt aus der Politik und von Ironman. Also ja, alle wollen wieder Rennen machen, wir Athleten, die Veranstalter auch. Ja, und Ironman scheint ja auch noch so ein bisschen festzuhalten am Hawaii-Termin. Wie Olli sagte, er selber kann da nichts verkünden. Andrew Messick hat sich auch sehr zurückgehalten. Aber wir haben inzwischen gehört, dass man auch auf Teilnehmerakquise ist.
Ja, genau. Ich glaube, ich würde jetzt mal den Namen des jeweiligen Athleten rauslassen. Der tut ja auch eigentlich, der Name tut nichts zur Sache.
Ja.
Nee, genau, es geht darum, ich habe im Vorfeld von unserem Gespräch, von der Aufnahme hier jetzt, mit einem Athleten gesprochen, der sich im November 2019 für das Legacy-Programm bei Ironman beworben hat. Dann auch eine Rückmeldung bekommen hat im so Januar, Februar 2020. Mit der Nachricht spätestens, also man bekommt ja meistens dann nicht gesagt, wann genau man den Startplatz kriegt, weil es da eine Warteliste gibt. Spätestens 2024 hat er Anspruch auf einen Startplatz.
Um noch kurz mal da einzusteigen, das Legacy-Programm ist eben ein Angebot von Ironman, um Athleten, die es nicht über die leistungssportliche Schiene schaffen, sich zu qualifizieren, die einfach über die Dauer der Zugehörigkeit zur Family quasi, ich glaube, man muss 12 Rennen bei Ironman gefinisht haben und dann kommt man eben in diesen Genuss, dass man eventuell ausgewählt werden kann, um auf Hawaii zu starten.
Genau, also es ist quasi sowas wie Stammkundenbindung.
Genau, das treue Programm von Ironman.
Genau. Ist die Auflage eine, das weiß ich jetzt gar nicht, eine bestimmte Mindestrennanzahl oder in jedem Jahr mindestens hintereinander ein Ironman gefinisht zu haben?
Also ich bin da auch nicht auf dem ganz aktuellen Stand, müsste es nachschlagen, aber ich glaube, es geht darum, über viele Jahre jeweils einen Ironman gefinisht zu haben und ich meine, es waren 12 Jahre.
Ja, ich glaube auch 10 oder 12 und dann so, dass du jedes Jahr einen ins Ziel gebracht haben musst. Auf jeden Fall, dieser Athlet hat dann eben sich da beworben, hatte die Kriterien erfüllt, hat die Rückmeldung bekommen, Anfang Anfang diesen Jahres, dass er spätestens 2024 startberechtigt ist und hat wenige Wochen später von Ironman eine Mail bekommen, in der die Frage nicht nur an ihn ging, sondern auch an alle anderen Ausgewählten oder alle weiß ich nicht, aber offensichtlich ein Großteil an anderen Legacy-Athleten bei Ironman.
Genau, wir haben von mehreren gehört, aber jetzt mit einem gesprochen, um uns das mal bestätigen und erklären zu lassen.
Hm. Genau, und dann wurde die Frage in den Raum gestellt, wer denn schon 2020 starten könnte, Interesse hätte und dann konnte man sich zurückmelden. Und die Athleten, und darunter war auch eben der Sportler, mit dem ich gesprochen habe, die dann gesagt haben, ja, könnten wir uns vorstellen, würde passen in die Planung. Die haben dann wieder wenige Wochen später die Rückmeldung bekommen, dass eben dann dem Ganzen zugesagt werden würde. Die haben dann einen Link bekommen, das konnte man dann ausfüllen bei Active, so wie das sonst auch ganz normal bei Ironman läuft, je nachdem, ob man sich ganz normal anmeldet oder wenn man sich qualifiziert. Das ist ja dann eigentlich das Gleiche in Grün. Und dann hatte man eine bestimmte Zeit, sich dazu zu entscheiden. Und der Athlet hat sich dann beispielsweise auch erst vor wenigen Wochen, vor 3 Wochen erst, dazu entschieden, das zu machen. Hat im Gespräch zu mir gesagt, dass da war die Lage ja auch schon längst bekannt und da standen ja auch schon große Fragezeichen dahinter. Das war sowas wie sein Risikokapital. Allerdings ist es nicht ganz, man könnte jetzt ja auch sagen, das ist ja quasi wahnsinnig dämlich, wenn man das macht und darauf hofft, obwohl die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer ist, dass es abgesagt wird und dann trotzdem erstmal noch 1.100 Euro zu zahlen. Was dabei glaube ich oder finde ich ganz wichtig ist, ich habe die Info bekommen, dass derjenige zweimal an Ironman geschrieben hat, an 2 verschiedene Kontakte und Mailadressen letztendlich. Mit der Frage, was passiert, wenn das Event nicht stattfindet. Also er hat eben dann bezahlt, hat sich ganz normal angemeldet, damit der Zeitraum, wo er das machen muss, auch nicht verfällt. Und das war eben eine zentrale Frage von ihm, was dann passiert. Und hat bis heute keine Antwort bekommen, weder von der einen noch der anderen Kontaktadresse von Ironman. Hat dann eben auch sich daraufhin entschieden, das zu machen, eben deswegen als Risikokapital, weil er nicht genau wusste, was denn nun passiert, wenn das Ganze ausfallen sollte. Also bis heute nichts von Ironman gehört, hat auch keine Unterkunft gebucht bisher, keine Flüge, eben nur die Anmeldung, die ich ja zum Beispiel letztendlich auch letztes Jahr nach dem Rennen schon getätigt habe, nach der Quali, und darüber hinaus eben nichts. Und das ist eben dann die Frage, weil wenn man das Ganze so zeitlich mal analysiert, stellt man eben fest, das war dann Anfang bis Mitte März, dass Ironman dann aktiv auf Leute aus dem Legacy-Programm zugekommen ist und gesagt hat, hey, wollt ihr nicht einen Startplatz für 2020 haben? Also teilweise sogar vor den offiziellen Absagen wurde sich dann schon offensichtlich an Athleten gewandt, um Startplätze da möglicherweise schon mal aufzufüllen, die an anderer Stelle verloren gehen, aber auch eben, so wie man bei dem Beispiel sieht, dann innerhalb von wenigen Wochen einzufordern, dass sich die Athleten dann eben auch verbindlich anmelden und das Geld zu überweisen. Also das, was man über die Qualifikationsverfahren und die Athleten eben dann vor Ort bei den Events nicht einnehmen kann, durch Qualifikationen, konnte man dann wahrscheinlich ein Stück weit damit dann ausgleichen, weil das wird nicht der Einzige gewesen sein, der dann gesagt hat, okay, das ist vielleicht für mich eine einmalige Chance. Mhm. Ich könnte in 4 Jahren starten, aber wer weiß, wie die Welt dann aussieht, wie das eigene Leben dann aussieht, die sportliche Verfassung und auch die Motivation. Und dann probier es doch lieber jetzt und stell mein Glück auf die Probe. Und ja, das ist halt das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Also ab welchem Zeitpunkt und wie weit ist ein Veranstalter verpflichtet, manchmal auch die Teilnehmer vor sich selbst zu schützen, die dann natürlich auch wollen, dass alles stattfindet, die sagen, hey, wenn ich die Option bekomme, dann nehme ich die doch auch erstmal wahr. Die werden sich ja was dabei denken. Problem ist halt, wenn die dann sich nichts dabei denken oder nur im eigenen Sinne handeln, dann geht es am Ende des Tages auf Kosten der Athleten. Und da war ich doch schon sehr erstaunt, als ich dann erfahren habe, dass es eben zu einem Zeitpunkt schon war, bevor die Rennen offiziell abgesagt wurden. Also, dass man wusste, es werden viele Quali-Rennen in der Form nicht stattfinden können und dass man da schon eigentlich vorgesorgt hat. Also man hätte ja quasi, wenn man so will, diese Andeutung von den ersten Rennabsagen im frühen Sommer schon über die Legacy-Leute erfahren können, wenn die das einem erzählt haben, weil man natürlich dann irgendwie eins und eins zusammenzählen kann und sagt, gut, das wird dann wahrscheinlich ein Ausgleichsversuch sein für Plätze, die an anderer Stelle frei werden.
Ja, das haben wir ja immer wieder schon gehört, dass es eventuell da über ein Auffüllen über die Legacy-Plätze gehen soll. Also Messick hat gesagt, es sind ungefähr 1000 Leute qualifiziert für das Rennen für dieses Jahr. Und das ist natürlich nicht wirtschaftlich für Ironman, ein Rennen mit der Größenordnung durchzuführen. Messick hat auch ganz klar gesagt, es wird kein reines Pro-Rennen geben. Das ist weder für uns als Firma leistbar. Ja, also da war er erstaunlich offen, wie es Ironman gerade als Wirtschaftsunternehmen geht. Ja, da sind einfach die Sorgen groß. Ja, und ein Rennen auf Hawaii macht nur Sinn, wenn das Ganze auch eben durch die Age Gruppe finanziert ist. Ja, auch die Größe einer Expo oder die Bereitschaft eines Expo-Ausstellers hängt ja davon ab, dass da Athleten sind und dass da Zuschauer sind und so weiter. Ja, und er sagte wörtlich, wir sind nicht die Bundesliga, also Bundesliga war das einzige deutsche Wort in dem Satz, wir sind nicht die Bundesliga und leben von TV-Geldern, ja, sondern wir müssen unser Geld einfach mal mit den Age-Gruppern verdienen, und darum hat er auch wohl weltweit die Maßgabe gegeben, wir erstatten auch nicht zurück, wenn ein Rennen ausfällt, sondern wir verschieben die Leuten und spannend, ne? Also kein reines Pro-Rennen auf Hawaii, ein normales Qualifikationssystem wird es nicht geben, das hat ja auch Olli Schick bestätigt, wer sich jetzt Ende September in Frankfurt qualifizieren sollte, der kann nicht am 10. Oktober schon wieder auf Hawaii am Start gehen, von daher dieser Schritt über die Legacy-Athleten. Aber das Ganze eben auch unter Vorbehalt, dass da überhaupt irgendwas stattfinden kann.
Ja, aber also ich finde eben auf zwei verschiedene Art und Weisen ist das einfach auch zum Teil fehlende Transparenz. Einmal, wenn ich höre, dass ein Legacy-Athlet, der sich dazu bereit erklärt und in einer wirklich ungewissen Zeit dann einen vierstelligen Betrag für ein Startrecht zahlt, keine Antwort bekommt. Und wenn es nur ein Vertrösten ist. Also das, was jetzt zweimal letztendlich mit den Sommerrennen in Deutschland auch gemacht wurde, mit Hamburg und Frankfurt. Da war ja auch nur die Aussage, wir wissen, dass wir erstmal nichts wissen. Wir versuchen das, aber wir können keine finale Aussage tätigen. Und selbst wenn man den Athleten dann sagt, wir wissen aufgrund der Situation, es ist schwierig, wir können noch nichts sagen, bitte versteht das. Und das ist die einzige Info, die man zurzeit rausgeben kann. Das wäre ja noch deutlich transparenter und angenehmer für die Teilnehmer, als Anfragen einfach zu ignorieren. Mhm. Also das finde ich einmal mit Transparenz, und das zweite ist halt, dass man quasi schon per direkter Nachricht Legacy-Athleten anschreibt, ohne vorher eine offizielle Stellungnahme oder Absage von überhaupt anderen Rennen getätigt zu haben. Und also ich weiß nicht, das ist, wenn man das dann so hört, letztendlich durch Zufall irgendwie schon ein bisschen komisch.
Ja. Schwierig, ne? Also
ja, ist halt die Art und Weise der Kommunikation. Es ist sicherlich auch für Ironman nicht einfach, weil da viele Leute an diesem Prozess beteiligt sind, weil auch alles natürlich nicht zentral läuft, sondern einige Rennen für sich selbst stehen, und weil natürlich auch die Veranstalter und die Organisatoren teils dann auch vor Ort viel zu tun und zu klären haben in diesen Zeiten. Aber letztendlich, du hast es gesagt, das ganze Geschäft, die Weltmeisterschaft, das wird alles von den Age-Groupern finanziert. Und wenn man dann schon aktiv auf die Leute zugeht und sie anschreibt, dann sollte man da sich auch drum kümmern und das beantworten, wenn die Leute dieses Angebot annehmen und dann aber dazu Informationen haben wollen.
Ja.
Also,
ja. Sehr schade, ne?
Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht.
Ja, warten wir, was die nächsten Tage bringen werden. Ich denke mal, es wird ja auch dann offiziell werden müssen, wenn die neuen Termine kommen für die Rennen. Für wann ist das denn eine Kona-Quali? Ja, also da wird sicher die nächsten Tage was kommen. Da hoffen wir drauf und warten wir drauf und ja, werden dann drüber berichten.
Ja. Ja.
Ja, wir haben noch ein großes Thema, wo es vielleicht, ich weiß nicht, um eine Organisation geht, die vielleicht so ein bisschen Nutzen dieser Situation ist. Es ist eine neue Triathlon-Weltmeisterschaft angekündigt worden. Also wir wissen nicht, was aus Hawaii wird. Wir wissen nicht, was aus Taupo wird. Taupo Ende November, Neuseeland. die 73-Weltmeisterschaft. Auch da ungefähr die Hälfte der Athleten bisher qualifiziert. Ja, 6.000 Starter sollte diese größte 73-WM aller Zeiten hosten können. 3.000 sind qualifiziert. Neuseeland ist eigentlich in einer ähnlich komfortablen Situation wie Hawaii oder Big Island. Das sind Inseln. Das heißt, wenn man die Lage vor Ort in den Griff bekommt, dann kann man ja relativ gut regeln, wie viel Virus kommt ins Land, das heißt, wie viel Flugbewegung lasse ich zu, und da werden genauso wie hier überall die Interessen maximaler Gesundheitsschutz der Bevölkerung und wirtschaftliche Interessen gegeneinander aufgewogen werden müssen. Ob Neuseeland stattfindet, weiß kein Mensch. Neuseeland sollte eben die 73-Weltmeisterschaft 2020 sein, zum ersten Mal seit vielen Jahren nach Hawaii. Und letzte Woche kam die Meldung, es gibt eine Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz, nur für die Profis, und zwar eine Woche nach dem Neuseeland-Termin, und zwar in Daytona, Florida, USA. Die PTO hat eigene WM angekündigt.
Ja, also ohne dass wir jetzt wissen, wie weit das im Vorfeld schon geplant wurde, könnte ich mir gut vorstellen, dass es einfach ein guter Schachzug jetzt in der aktuellen Situation ist. Ja. Um mit Weitsicht auf die ganzen Umstände zu reagieren.
Ja.
Und eventuell dann auch quasi im Zweifelsfall, je nachdem wie das weitergeht, die erste richtig, richtig große Veranstaltung zu sein. Also mal angenommen, Hawaii fällt aus, die 73-WM ist zumindest in dem Rahmen, wie es geplant war, auch mit Profifeld, weil da gibt es ja jetzt auch keine Qualifikationsrennen. Je nachdem, wie das dann im September weitergeht, muss man mal gucken. Wenn das nicht möglich sein sollte, aber wir wissen ja, PTO-Athleten, Top-Athleten, zumindest einige, verpflichten sich dann auch dazu, vertraglich bei dem Rennen zu starten, weil es 1 Million Preisgeld hat, und eine Klausel ja ist 1 Million Preisgeld oder mehr, verpflichtet man sich bei dem Event teilzunehmen,
ja.
Dann ist das ein wirklich unfassbar starkes und attraktives Startfeld. Und wenn das dann quasi der Wiederaufbau oder das Einläuten der nächsten Triathlon-Saison dann letztendlich ja schon ist, ein früher Start in dem Fall, dann ist es natürlich für die PTO das Beste, was hätte passieren können.
Ja, genau. Also uns liegt der Athletenvertrag vor. Wir gehen mal davon aus, dass das der für alle geltende Vertrag ist, und da verpflichten sich die Athleten, wenn sie in den Top 20 des PTO World Rankings sind, dass sie an jedem Rennen der PTO teilnehmen, was mindestens 1 Million Dollar Preisgeld auszahlt. Ja, das Ganze jetzt eine Woche nach der von Ironman noch im Terminkalender stehenden 73-WM kann natürlich dazu führen, die PTO ist ja auch da sehr athletenfreundlich, sage ich mal, was die Gestaltung der Reisen und so weiter betrifft, dass sich das für den einen oder anderen Athleten mehr lohnt, dahin anzureisen, nach Florida, was ja auch von Europa aus zum Beispiel ein Reiseaufwandsunterschied von 1:3, schätze ich mal, ist zu normalen Zeiten schon, wenn man Flüge berechnet. Also aus Europa fliegt man eigentlich von den großen Flughäfen für 500 Euro nach Florida. Nach Neuseeland ist man locker das Dreifache los. Das lohnt sich für den einen oder anderen Athleten vielleicht eher, zumal die Quali noch nicht in der Tasche ist für Neuseeland, zu sagen, ey, ich starte dann doch in Florida. Ist für mich weniger Aufwand, weniger Zeitumstellung, ich bin weniger lange unterwegs, ich zahle
und deutlich weniger Kosten. Und es gibt nur ein Viertel Preisgeld.
Ja.
Also im Zweifelsfall wird das in Daytona übernommen und man hat keine Zusatzkosten, plus man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, was mit nach Hause zu nehmen. Auf der anderen Seite, wenn man nicht zu den Top-Favoriten gehört, kann man da quasi auch auf Lücke das Rennen vorher machen, weil man hofft, dass möglichst viele eine Woche später starten.
Ja.
Das ist natürlich auch eine Frage der Strategie und sehr abhängig von dem jeweiligen Athleten. Ja. Aber wenn man das einmal sich anschaut, also wir reden ja davon, dass die Top 20 dann dazu verpflichtet sind, da zu starten. Das wäre nach aktuellem Stand, und der wird ja so bleiben, weil es wird ja erstmal keine Rennen geben oder beziehungsweise keine großen Veränderungen. Da hätte man da Jan Frodeno, Alistair Brownlee, Sebastian Kienle, Lionel Sanders, Joe Skipper, Ben Hoffman, Rodolfo von Berg, Cameron Roof, Braden Curry, Javier Gomez und dann Leute noch wie Timothy O'Donnell, Peter Hemmerich, Andy Dreitz, Bart Arnutz. Kann man noch, noch mal ein bisschen weiter so weitermachen, aber ich glaube, die Namen reichen jetzt schon aus und bei den Frauen sieht es halt ähnlich aus. Dann hast du halt Daniela Rief gegen Lucy Charles Barkley, Sarah Crowley, Anna Haug, Theresa Adam, Holly Lawrence, Carrie Lester, Laura Philipp, Heather Jackson. Das ist halt wirklich, das sind in diesem Top 20 Ranking auch jetzt echt die Leute, die richtig, richtig stark sind und die paar Kurzdistanzler, die dann eben fehlen bei so einem Mitteldistanzformat oder so einem angepassten Format, die aber gute Chancen haben, die werden schon automatisch deshalb kommen, weil dann bei guten Abschneiden großes, großes Preisgeld winkt.
Ja.
Also da wird man dann mit den Umständen, wie sie jetzt verkündet wurden, glaube ich, ein richtig starkes Startfeld zusammenkriegen und ja, im Sinne der ganzen Triathlon-Szene und auch der Fans kann man nur hoffen, dass dann dementsprechend auch eine Übertragung irgendwie möglich ist und man das Spektakel verfolgen kann, weil ja, wenn dem so sein sollte, ist die Location spektakulär und die Startfelder könnten dann kaum besser sein wahrscheinlich.
Ja, ich war an der Location schon mal als Tourist, habe mit meiner Family das World Center of Racing, wie sie sich selber nennen, besichtigt. Ich glaube, den meisten ist es unter dem Begriff Daytona 500 geläufig, ja, ein 500-Meilen-Autorennen, NASCAR-Rennen finden da statt. Das Ganze ist ein riesengroßes Stadion und solange da Radfahrer unterwegs sind, werden da natürlich keine Autos fahren. Das heißt, man hat ein Riesenareal exklusiv. Innerhalb dieses Areals ist ein rechteckiger See. Ich weiß nicht, ob da sonst Ruderregatten stattfinden oder so, aber man hat das Ganze soweit unter Ausschluss und Kontrolle, dass man selber darüber verfügen kann, wie viele Zuschauer kommen da rein und was wir alle schon angesprochen haben. Ich sag mal, notfalls kriegt jeder Athlet seine eigene Garage in der Boxengasse. Da ist Platz, ja. Die haben einfach nicht die Sorgen, die man jetzt auf dem Hamburger Jungfernstieg vielleicht hätte, wo man einfach nur begrenzten Platz hat. Da ist Platz und es ist streng zugangskontrolliert und es ist medial üblich, dass von da Live-Übertragungen stattfinden. Da gibt es Kameratürme, da gibt es Kamerapositionen und die Elite-Rennen haben ja auch in der Vergangenheit schon komplett innerhalb des Stadions stattgefunden. Also hier ist das Ganze so geplant, dass man eben auch ein Age-Group-Rennen hat am Tag vorher über die klassische 70-3-Distanz, was auch aus dem Stadion hinausführen soll. Mein letzter Stand war, dass die Elite-Distanz noch gar nicht festgelegt war. Die PTO spricht aber von der PTO-Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz und damit hat man quasi einen direkten Konkurrenten zum 70-3-Saisonfinale in Neuseeland eine Woche zuvor. Also das kann man schon als Angriff bezeichnen.
Ja, letztes Jahr war das ja so ein angepasstes Format, ich glaube irgendwie mit 16 Kilometer Laufen und knapp 70 Kilometer Radfahren oder so. Mhm. Aber
genau,
gut,
das heißt Daytona-Distanz und PTO-Mitteldistanz, also da hat man alle Optionen. Ja, also.
Ja, eben, das kommt ja auch nicht darauf an, ob man da eine Runde mehr oder weniger läuft oder fährt. Ich frage mich dann eher, wenn das wirklich auf so vielen Runden stattfinden soll, muss man natürlich in irgendeiner Form das Starterfeld begrenzen, weil das, glaube ich, sonst mit den Abständen irgendwann sehr, sehr schwierig wird. Aber gut, da werden die sich sicherlich was einfallen lassen.
Ja.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ist auf jeden Fall jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit ein Hoffnungsschimmer für einen festen Termin, der gerade noch realistisch und umsetzbar scheint, mit einer Garantie für ein Startfeld, was wirklich jeder sehen will.
Ja, also nach aktuellen Meldungen laufen die USA ja gerade in eine mittelschwere Katastrophe, was Corona betrifft. Das Ganze ist natürlich noch über ein halbes Jahr jetzt von uns entfernt. Wer weiß, wie es da ist. Aber ich sag mal so, von der organisatorischen Durchführbarkeit und von der Sicherheit, dass man das Rennen veranstalten kann, wenn dann da. Und ich meine, der Amerikaner hat ja auch keine Sorgen damit zu sagen, okay, es ist die Weltmeisterschaft, es finden nur Amerikaner, es nehmen nur Amerikaner teil. Das kennt man von den ganzen amerikanischen Profiligen. Also Reisebeschränkungen könnten sicher ein Problem sein, aber ich sag mal so, von der rein technischen Durchführbarkeit, auch unter den ganzen Auflagen, die wir vorhin besprochen haben, wenig Personal, auf einem Vielrundenkurs brauchst du eben auch entsprechend wenig Verpflegungsstellen und so. Da spricht alles dafür, dass das Ganze was werden kann.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Und ich glaube auch, dass die PTO nach mehrfachen Absagen des Collins Cup jetzt auch keinen Bock hätte, das nächste große Event anzukündigen, wenn sie sich nicht einigermaßen sicher sein können, das findet statt. Ja. Und wie gesagt, mit dieser Athletenverpflichtung ist das eben auch was, was medial zum Selbstläufer wird.
Ja, absolut. Also du hast es gerade schon gesagt, mit den Reisen, vielleicht gibt es dann, selbst wenn es bis dahin noch Beschränkungen bestehen werden für
wenigstens die Profiathleten Ausnahmegenehmigung eben im Sinne von der Berufsdurchführung. Das wird sich, glaube ich, in den kommenden Monaten erst zeigen müssen. Aber ja, diesen fixen Termin zu haben und den Ausblick auf das, was kommt, tut, glaube ich, gerade irgendwie allen ganz gut. Und auch wenn das noch lang hin ist, gibt es vielleicht ja auch einigen Athleten gerade wenigstens ein Fernziel. Weil am Ende des Tages geht es ja da auch um ein bisschen Geld.
Ja.
Und das ist schon auch beachtlich. Also ich glaube, bei der 73 WM eine Woche vorher ist das Gesamtpreisgeld ja 250.000, ja, also ein Viertel. Mhm. Ja, das ist schon ein Batzen dann.
Ja, ich hatte Messick auch angesprochen auf das Thema PTO und Daytona. Das war eine zweiteilige Frage. Er hat auf diesen Teil nicht geantwortet und dann war der nächste dran. Also ich glaube, er hat die Frage überhört. Also es war keine böse Absicht. Aber trotzdem muss man ja sagen, es ist ein Angriff auf Ironman, ja. Also eine Woche nach einer fraglichen 73-WM in Neuseeland so ein Ding hinzusetzen mit Athletenverpflichtung im Rahmen eines Challenge-Events, also das ist schon eine Ansage und das belebt den Markt. Es hat ein gewisses Geschmäckle für mich, weil ja, der oberste Boss der Challenge, Zivi Schlufzig, der hat jahrelang geschimpft, was sich Ironman dann anmaßt, eine Weltmeisterschaft auszutragen. Ja, der Ironman Hawaii ist toll und der Ironman Hawaii ist der Ironman Hawaii, aber eine Weltmeisterschaft dürfte ja nur die ITU vergeben. Ja, jetzt kommt er nach The Championship in Chamorin mit seiner zweiten Weltmeisterschaft. Also kann sich auch nicht mehr an das erinnern, was er da mal geäußert hat. Und es ist spannend.
Es bleibt spannend. Es zieht halt besser in der Öffentlichkeit.
Ja, ja, ja. Also wir können froh sein, dass die ITU sich vor vielen Jahren schon von der Mitteldistanz-Weltmeisterschaft mehr oder weniger verabschiedet hat. Dass es dann eben nur zwei sind und wir noch keine Verhältnisse haben wie beim Boxen. Ja, am Ende hat man dann... Wer weiß, vielleicht gibt es auch jemanden, der innerhalb von einer Woche zweimal Weltmeister wird.
Ja, ich meine, im Sinne der Planungssicherheit ist es halt insofern smart gemacht, dass die Athleten, also mindestens die Profis, wenn wir das jetzt mal nur darauf beschränken und die Age-Grouper außen vor lassen, ja auch mit Vorlauf mögliche Rennen, die im Herbst oder im Winter dann ja schon noch stattfinden, planen müssen. Ja. Und die sich gerade für das Rennen vielleicht gute Chancen ausrechnen, sagen dann eben auch, okay, dann ich kann nicht beide Rennen machen, ich will nicht irgendwie den Reiseaufwand auf mich nehmen, die körperliche Belastung, also zwei Mitteldistanzen, jetzt Format hin oder her in 7 Tagen und dann eben als Weltklasse-Athlet auch zweimal so abzuliefern, ist schon ein Brett. Also es wurde natürlich mehrfach gezeigt, dass es möglich ist, aber sobald der erste Konkurrent anfängt, nur eins davon zu machen, ist der ja quasi schon theoretisch wieder ein bisschen im Vorteil und da werden sich die Leute ganz genau überlegen, wie viel sie sich zumuten können an Wettkampfbelastung und auch an Reisestress.
Ja.
Und da ist die PTO natürlich gerade im Vorteil, weil da sind die Athleten generell willkommen und verpflichtet teilweise für eine 73-WM müssten sich viele von denen auch noch qualifizieren und da ist gar nicht klar, ob das überhaupt möglich ist. Das heißt, die Planungssicherheit ist auch auf Seiten der PTO. Und das ist natürlich gerade auch ein großer Vorteil.
Ja, ja. Es ist und bleibt spannend. Also das ist auf jeden Fall was die Szene in welcher Form auch immer bereichert. Es macht das Ganze bunter und also es ist zumindest nicht ungeschickt von der PTO, wie man das jetzt einordnen kann. Das werden wir hinterher sehen. Aber ja, so kommt Bewegung in die Szene. Ich bin sehr gespannt.
Ne? Ich auch.
Ja. Gut, so. Ich glaube, ich gehe gleich noch ein bisschen trainieren. Ich habe ja, ich weiß nicht, habe ich es dir schon erzählt? Mit Olli Schick habe ich es ja schon besprochen. Eben, du konntest technisch nicht uns folgen in dem Moment, wo wir gesprochen haben. Aber der ursprüngliche Termin für den Ironman Hamburg war ja der 21. Juni und ich habe beschlossen, ich mache am 21. Juni einen Ironman Hamburg. Also ich mache eine Langdistanz nur für mich, einmal rund um Hamburg, nicht auf den Originalstrecken. Wir haben ja schon angekündigt, am 24. Mai gibt es das erste Power and Pace Event zu unseren Trainingsplänen. Da machen wir ein Battle, was sich zum größten Teil Indoor abspielt, wo es jetzt in der Ausgabe Triathlon 180, die jetzt in Druck gibt, weitere Informationen gibt. Und da sich jetzt so ein bisschen abzeichnet, dass wir doch im Herbst nochmal wieder Triathlon machen werden, haben wir gesagt, halten wir doch an einem ersten Saisonhöhepunkt fest, 21. Juni. Da kann jeder für sich seinen Triathlon machen und für mich wird das eine Langdistanz sein. Das Ganze natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben und im Rahmen des Gesundheitsschutzes. Ich will da weder mich noch andere gefährden, aber ich plane, meine eigene Langdistanz zu machen. Einmal rum.
Das ist meine Ansage. Ja. Also auf so eine Idee würde ich gerade auf gar keinen Fall kommen.
Na gut, andere machen Everesting oder sowas. Ne?
Ja.
Ich meine, mir spielt ein bisschen in die Karten, dass das ja der längste Tag des Jahres ist und ich unter Aufsicht um 4 Uhr morgens losschwimmen kann und dann so lange Rad fahre, bis der erste Bäcker aufmacht und dann hole ich mir ein Frühstück. Also ich werde das Ganze schon nicht als Wettkampfsport betreiben, sondern will die Distanzen an dem Tag bewältigen und das Ganze auch mit Pausen. Vielleicht gehe ich auch nach einem halben Marathon noch mal eine Pizza essen oder so. Da überlege ich gerade so ein bisschen. Ich habe ja immer mal gesagt, ich möchte mal gucken, wie sich das anfühlt, so eine Langdistanz mal richtig auszukosten. Aber habe immer gesagt, ich kann das nicht im richtigen Rennen machen. Wenn ich trainiert bin, dann wäre das unfair den Leuten gegenüber, die da wirklich dann kämpfen in den Bereichen. Und das wäre irgendwie despektierlich oder so. Konnte ich mir für mich nie vorstellen. Aber da werde ich mir jetzt mal richtig Zeit lassen.
Ja, ich hab eine Frage noch dazu.
Ja.
Filmst du das Ganze und nennst das Papa kann diesmal Endspurt?
Filmen ist selbstverständlich.
Ja, aber wenn du es ruhig machst, dann kannst du ja diesmal noch Gas geben am Ende.
Na, da muss ich mich ja schon schonen für den offiziellen Arm in Hamburg dann Anfang September.
Ja, mein letztes Mal beim Film konntest du keinen Endspurt mehr. Wenn ich mir jetzt anhöre hier mit Bäcker und Pausen zwischendurch, dann kannst du diesmal eine andere Antwort geben.
Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich das am Ende weniger schlimm anfühlt, wenn man langsamer unterwegs war, aber das Ganze einfach länger gedauert hat. Also vom Marathon kenne ich das ja. Es ist egal, ob du 3 Stunden läufst oder 5 Stunden. Ich habe beides schon gemacht. Also ich bin zweimal knapp unter 3 gelaufen und weiß, wie fies sich das anfühlte. Ich bin auch mal kräftigst gestorben und am Ende deutlich über 6 Minuten Kilometer gelaufen, weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich bin auch mal ganz entspannt mit Freunden, die den ersten Marathon gelaufen sind, in 5 Stunden oder war es sogar 5,45? Wir waren lange unterwegs gelaufen und das fühlt sich einfach ab Kilometer 30 genauso doof an. Dauert nur länger. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Ja, das weiß ich nicht. Ich bin 2 Marathons gelaufen mit 18 Jahren innerhalb von 4 Wochen. Und weiß auch noch, wie sich das anfühlt. Hab's aus einem guten Grund seitdem nicht mehr gemacht.
Ja, nein. Außer in Mexiko letztes Jahr.
Ja, das stimmt. Und wenn ich nicht die beiden letzten Jahre jetzt zur Berichterstattung auf Hawaii gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch einen Herbstmarathon gelaufen. Das Schöne ist, ich bin damals in Hamburg, das war der 2. von den beiden, 2:49 gelaufen und ich werde nie wieder bei irgendeiner anderen Laufdistanz nochmal so viel Potenzial für einen Leistungssprung haben. Also ich werde es nie wieder schaffen, irgendeine von meinen Bestzeiten nochmal so doll zu drücken. Also mittlerweile geht es bei mir ja leider bei sehr viel Training nur noch um Sekunden, aber der Marathon ist jetzt schon 5 Jahre her. Da kann ich, glaube ich, wenn ich da noch mal ernsthaft einen Marathon laufe und alles halbwegs gut geht, nochmal 15 bis 20 Minuten vielleicht sogar mit ernsthafter Vorbereitung abknapsen. Das ist dann der letzte große Sprung bei den Bestzeiten, der mir noch bleibt dann. Hoffentlich.
Ein Luxusproblem, Simon, ein Luxusproblem.
Ja, aber ich freue mich drauf. Also,
ja.
Auch wenn es weh tut.
Wir brauchen das gelegentlich, ja. Dafür sind wir alle da und wie gesagt, die Menschen bei ITU, bei DTU, bei Ironman und vielleicht auch in der Bundesregierung, die wollen uns das Ganze wieder möglich machen. Da freuen wir uns auf das, was kommt. Sollte es nicht kommen können, weil es einfach keinen Sinn macht, dann nehmen wir auch das hin, werden die Zeit auch trotzdem unterhaltsam gestalten bis dahin, wo es wieder ermöglicht sein wird, dass alles mal so wird wie früher. Das wird sicher erst dann der Fall sein, wenn wir entweder Medikamente oder Impfungen oder was auch immer haben, um die Problematik in den Griff zu bekommen. Aber bis dahin machen wir eben eine andere Form von Triathlon und da freuen wir uns drauf.
Ja, genau, das Beste draus machen und mittlerweile von Woche zu Woche oder Monat zu Monat gucken und mal schauen, welche Möglichkeiten sich dann noch ergeben.
So machen wir das.
Simon. Ja, dann sind wir durch für heute, ne?
Sind wir durch. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder und bis dahin wünschen wir euch da draußen viel Spaß bei allem, was ihr tut. Wie gesagt, das Wetter hat eine kurze Pause gemacht, wird jetzt wieder triathlonfreundlich und ja, passt auf euch auf, weiterhin, auch wenn uns viele Dinge wieder erlaubt sind, sollten wir alle vernünftig bleiben, das ist das Allerwichtigste und wir haben in Deutschland eine ganze Menge erreicht und wenn wir jetzt unter den Dingen, die wir jetzt wieder öffnen können, weiter vernünftig bleiben, so wie es in der Vergangenheit auch waren, dann können wir, glaube ich, recht zuversichtlich in die Zukunft gucken, auch wenn sich die Wettkampfszenarien, die wir heute ausgemalt haben, vielleicht ein bisschen anders darstellen. So haben wir, glaube ich, wieder ein bisschen Zuversicht in den Sport gewonnen. Und in dem Sinne, macht's gut.
Ja, wir werden es erleben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.